ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Am Apparat.
Simone.
Hannelore.
Schön, dich zu sehen. Alte Kette. Jetzt haben wir uns, ja, vor allen Dingen schön, dich zu hören. So ein bisschen Heimweh gehabt. Heimweh ist da, wo das Herz ist, sagt man. Simon, mein Herz ist immer bei dir und wir haben uns jetzt seit, was weiß ich, seit gut 4 Wochen nicht gehört. Es ist eine lange Zeit, dass wir 4 Wochen nicht geredet haben, ne?
Da ist was dran, ja. Dafür haben wir aber auch, bevor wir uns nicht mehr gesehen haben, so richtig auf Hochdruck Folgen vorproduziert, bis mir die Scheiße bis zum Hals raushing. Aber
ja, bis es aus den Ohren wieder rauskam, die
genau.
Ganze Soße, ey.
Aber wir müssen euch ja versorgen. Ja, wir müssen euch ja versorgen mit dem steilen Gear of the Dark Podcast. Ich meine, wir können ja hier keine wochenlange Pause machen.
Nee, die Leute wollen den heißen Scheiß. Was können wir tun?
Genau. Und jetzt ist es auch schön, wieder am Start zu sein und frische Folgen aufzunehmen. Frisch von der Leber, frei von der Leber weg. Ja.
Auf jeden Fall. Ich bin mäßig frisch. Ich bin ja, ne, der Grund unserer Zusammenkunft heute, unserer Television hier, ist ja natürlich, ja, ich habe gerade eine Tour im Rücken. War jetzt gute 4 Wochen, schönen Monat unterwegs und wollen wir natürlich nachher drüber sprechen, aber auch mal hören, wie geht's denn, Simon? Was gibt's Neues, dies und das? Und frisch, ja, du siehst doch frisch aus. Siehst gut aus, Simon. Also habe ich dir vorhin schon gesagt, bevor der Apparat die Aufnahme lief, also als Zeichen meiner Aufrichtigkeit, ich wiederhole es hier, über den Äther. Ich sehe wahrscheinlich so ein bisschen zerknirscht aus. Ich hatte die letzten Tourtage waren dann doch nochmal anstrengend, weil dann halt auch noch so scheiß Flugreisen involviert waren. Die Rückreise hat ewig gedauert und dann war ich so, keine Ahnung, war ich gestern Nacht so um 1 Uhr morgens oder so im Bett, 4-5 Stunden gepennt, aufgewacht, weil natürlich apokalyptischen Jetlag und direkt hier wieder ans Mic geschwungen. Ne? Natürlich um... ja, Gear of the Dark, pushing it to the masses. Also hier sind wir zurück, aber habe mich drauf gefreut. Glatze rasiert, der grüne Tee steht warm da. Du bist auf dem Monitor zu sehen. Wie könnte es schöner sein?
Ja, du hast auch so eine richtig schöne Marius Müller-Westernhagen-Stimme gerade so ein bisschen. Ja, also man hört die lange Flugreise und die Tour so ein bisschen.
Aber speaking of, Alter, ich habe mir die Stimme ja durchaus lädiert über die letzten Jahre, muss man so sagen. Aber ich hab gut abgeliefert, fand ich, auf dieser Tour. Ich war nicht einmal auch nur heiser auf der ganzen Tour. Das ist ja für mich immer mein Kryptonit. So. Ich bin ja immer so total so Stimmen, so dies und das. Ich war nicht einmal heiser. Ich finde, wir haben grundsätzlich immer geil abgeliefert, richtig gut gespielt und um es vorwegzunehmen und natürlich gehen wir in die Details gleich im Zuge der Folge, ich hatte lange nicht mehr eine Tour, die mir so locker von der Hand ging und so viel Spaß gemacht hat. Auch einfach natürlich aufgrund der Professionalität drumherum, die geile Crew dabei gehabt und so. Und wenn die Stimme jetzt so ein bisschen lädiert klingt, dann liegt es, glaube ich, gar nicht daran, dass ich so viel gesungen habe, sondern einfach, dass ich wenig gepennt habe. Und halt, wie du gesagt hast, gefühlt 48 Stunden in einem Flugzeug gesessen hat, was sich gefühlt hat wie eine 48 Stunden Zugreise durch Indien.
Ja, das kennt man ja. Ja, meine letzte Rückreise aus Schland war ähnlich vergnüglich. Ja, da vergeht einem immer so richtig der sowieso schon geringe Reisebock. Darüber haben wir gar nicht laut drüber gesprochen, sondern in einem Telefonat festgestellt beide, dass wir so gern gar nicht auch reisen.
Ach, überhaupt nicht. Also, aber das habe, also zumindest ich für meinen Teil habe das sehr, sehr oft erwähnt. Ich reise überhaupt nicht gern. Das ist ja auch für mich das Schlimmste am Touren. So, ne? Das Reisen, das auf der Bühne sein ist geil, aber der ganze Rest ist natürlich Müll. Weil Reisen heißt ja auch immer warten. Und natürlich du und ich, wir sind ja auch keine reichen Leute, wir fliegen natürlich auch immer absolute Holzklasse. Ne? Also wenn ich mir mal richtig was gönne, dann buche ich mir mal einen Tag vom offiziellen Check-in, wo es für lau wäre, sichere ich mir dann mal für 25 Euro einen einigermaßen akzeptablen Sitzplatz oder so. Aber da muss dann schon, also da habe ich dann schon richtig gute Laune, wenn ich mir das gönne. Und ansonsten, aber gestern, der lange Flug ging tatsächlich von Amsterdam nach Atlanta. Da habe ich mir nämlich ein paar kleine Whiskyflaschen gekauft im Duty Free und habe mir die in die Taschen gestopft und habe dann die ganze Zeit fleißig Cola bestellt und dann immer ganz der Profi die kleinen Fläschchen. Ich trinke ja gerne Whisky-Cola, ne? Und für mich ist nichts Schöneres als diese kleinen Flugzeugpullen, diese kleinen Schnapspullen und dann so oben reingießen. Es kommt auch immer so ein bisschen Alki-mäßig.
Bisschen.
Finde ich geil. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Filmauswahl bei KLM ziemlich dürftig diesmal, aber dafür hat man ja tolle Leute, mit denen man sich unterhalten kann, 9 Stunden auf dem Flug schon allein. Ein Typ aus Atlanta, knapp 80 Jahre alt, der seine Verwandten in Rumänien besucht hatte. Und er hat gar nicht aufgehört zu erzählen. Der war auch so fertig, der konnte sich kaum bewegen, dass kurz vor dem Abflug eine Flugbegleiterin kam und meinte so, dass Gerüchte durchs Flugzeug gehen und dass die Leute sich in einem Radius von plus minus 10 Meter um seinen Sitzplatz Sorgen machen, dass er das nicht überlebt, weil er so mega fertig aussieht. Und er saß dann auch aus Versehen auf meinem Platz, da habe ich ihn gebeten rüberzurücken. Hätte ich das gewusst, hätte ich das natürlich nicht gemacht. Das war wie so ein Wal, der sich an Land zieht mit letzter Kraft. Also der Typ pfiff wirklich aus dem letzten Loch, hatte aber noch Humor für 10, denn als die Stewardess kam und meinte, ob er irgendwie Medizin bräuchte, meinte er so, ja, ich hätte gern einen doppelten Wodka und eine große Flasche Rotwein und hat dann aber auch wirklich die ganze Zeit gepichelt. So. Also geiler Typ, haben uns sehr, sehr gut verstanden. Also wir waren aus demselben Holz geschnitzt, muss man sagen.
Ja, erschöpft und besoffen quasi.
wie man's mag, also völlig einsatzunfähig, aber wenigstens einem Kahn. So, ne? Simon, wie ist es dir ergangen? 4 Wochen, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, richtig Zeit oder auch eigentlich nur Kurzzeit, warst du fertig? Haben die Leute alles gar nicht mitgekriegt? Ich hatte ziemlich ausgenockt auch so, ne, in den Nachwehen deines letzten US-Runs.
Ja, nicht mal, es ging gar nicht, es waren gar nicht die Nachwehen der Tour, es fing schon vor der Tour an. Ich habe vor der Tour angefangen, mich so ein bisschen komisch zu fühlen. Und ich kann gar nicht so viel vorwegnehmen, weil es spielt sehr in die Tour auch rein natürlich, wie sich mein Wohlbefinden mit den restlichen, ich nenne es jetzt mal Konditionen der Tour, wie sich das so den Ball zugespielt hat. Kann ich gar nicht so viel wegnehmen, aber ich kam von der Tour zurück, hab mich ziemlich beschissen gefühlt und es war alles nicht so ganz klar, was Phase ist so.
Kurze Frage, inwieweit willst du in Details gehen, also Symptomatik betrifft?
Die Symptomatik, also ganz bis ins letzte Detail kann ich nicht gehen, wäre ein bisschen too much information hierfür, aber, okay. Aber auf jeden Fall hatte ich so die ganze Zeit Schmerzen im unteren Brustkorb bzw. oberen Magen. Ich denke mir so, ja, was ist das jetzt? Herzinfarkt? Leber, Niere.
Lässig. Gute alte Herzkasper.
Ja, keine Ahnung. Hat sich so die ganze Tour so durchgezogen, auf jeden Fall, dieses Gefühl. Wurde auch bei der letzten Show so richtig haarig irgendwie. Aber wie gesagt, gehe ich noch ins Detail nachher. Und dann ging es mir danach auch noch eine ganze Weile ziemlich beschissen. Ich will es jetzt mal so sagen, die Symptome sind abgemildert. Bis auf eins. Und ich bin zumindest wieder produktiv. Aber ich war auch so richtig... Ich konnte eigentlich nichts richtig machen. Ich konnte auch nicht richtig sitzen, was das Hauptproblem war.
Ich habe mir große Sorgen gemacht. Also Simon, muss man fairerweise sagen, klar, Simon hasst die Welt, ist ja auch misanthropische Tendenzen, aber du beschwerst dich eigentlich wenig. Also ne, klar, du beschwerst dich über alles und jeden und es ist immer viel Arbeit, genau wie alle anderen auch. Aber so, es bedarf schon viel, wenn du dich so über Körperlichkeiten beschwerst, habe ich das Gefühl. Da habe ich mir schon so ein bisschen Sorgen gemacht, weil Simon ist ja bekannterweise auch eigentlich sehr, sehr, sehr selten krank.
Ja.
Und wenn dann in der Chefetage, hätte ich fast gesagt, die aus uns beiden besteht, das rote Telefon klingelt und sagt zu Simon, ey Hanno, pass mal auf, mir geht's gar nicht gut, dann hat das meistens Hand und Fuß und das hatte es dann auch, muss man sagen.
Ja, ich war auf jeden Fall out of commission und ich muss auch immer noch gewisse, wie soll ich sagen, ich muss ein bisschen auf mich aufpassen. Es ist jetzt nichts, das Ding ist, es ist noch immer nicht ganz klar, was es ist. Es wird irgendwas mit irgendeine Mischung aus sehr viel Stress und irgendwas im Magenbereich sein, was jetzt nicht so ohne weiteres diagnostizierbar ist, ohne mir eventuell eine Kamera in den Rachen zu schieben. Habe ich auch noch einen Termin für, also wenn es bis Ende April sich nicht aufklärt, dann wird es auch passieren, muss ich zur Endoskopie irgendwie.
Hatte ich schon richtig oft Kamera in allen Löchern, aber insbesondere obenrum im Magen, weil ich auch so einen nervösen Magen habe, kommt meistens nichts bei raus. Sondern einfach, hey Hanno, du hast wieder Kopfkino.
Ja.
So, ja. Und dann irgendwann hat sich so ein Fetisch entwickelt, da wollte ich halt immer Kameras fressen.
Ja, auf jeden Fall. Und am besten oben und unten gleichzeitig, ja.
Ja. Ja, aber hier, ich bin 40 plus, ne? Also, liebe Leute, ganz im Ernst, geht zur Darmkrebsvorsorge. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Ich glaube, bei mir ist das tatsächlich, ich habe das große Glück, eine einigermaßen akzeptable Krankenversicherung hier zu haben. Ich glaube, als Vorsorge ist das hier auch einigermaßen erschwinglich, wenn nicht sogar inkludiert. Geht zur Vorsorge. Alle Vorsorgen, die euch angeboten werden, nehmt sie bitte mit, damit ihr auch morgen noch zuhören könnt.
Ja, genau. Ich habe auch, ich habe dann auch das volle Programm gemacht irgendwie. Ich habe Blut abnehmen, was war es noch? Ultraschall.
Das volle Programm, Blut abnehmen.
Ultraschall, CT-Scan, EKG wurde auch noch gemacht. Aber alles, es ist halt alles clean und ich habe trotzdem Symptome. Also es ist noch immer ein Mysterium, aber wie gesagt, mir geht's jetzt zumindest so gut, dass ich produktiv bin und durch den Alltag komme und auch wieder sitzen kann. Vor allem, was natürlich.
Ja, das ist viel wert.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich hoffe, dass ich erstmal gar nicht so produktiv bin. Ich brauche erstmal jetzt eine Pause. Jetzt so, also 4 Wochen Tour ist ja doch dann schon amtlich. Und ich bin immer, das ist mein größtes Problem, das haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt, ich kann den Kopf und den Körper immer so schlecht ausstellen. Ich habe heute Morgen 2 Stunden wach, habe schon Sauerteig für neues Brot angesetzt, habe Tofu-Burger vorbereitet, war mit dem Hund spazieren, habe mein Büro aufgeräumt, habe E-Mails bearbeitet, habe Rechnungen bezahlt, habe angefangen, halte ich fest, an meiner Steuererklärung zu sitzen und das innerhalb von meinen 2 Stunden, wenn ich von der Natur wieder, und das ist natürlich borderline geisteskrank. Ja. Und da muss ich mich jetzt so ganz langsam von zurückarbeiten. Da hilft die Frau natürlich gerne, denn sie ist die beste Frau der Welt. Ich mache heute Morgen den Kühlschrank auf zum Müsli fressen und sie hat, glaube ich, Alter, weil sie 50% des Kühlschranks ist voll mit Bier. Und nur richtig geiles Bier, geile Microbreweries, so sehr viele interessante Biere zum neu ausprobieren und so. Eine absolute Topfrau. Sie weiß, wie man sich, wie man mich auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Und dementsprechend werde ich mich denen auch widmen. Denn gesoffen, Disclaimer, wurde zumindest von mir auf der Tour ausgesprochen wenig. Sehr, sehr professionell diesmal. Deswegen hat sie wahrscheinlich auch so gut geflutscht. Bevor wir weiter in Details gehen, Simon, geht bitte, bitte zur Darmkrebsvorsorge, damit ihr vor allen Dingen morgen noch ordentlich bei PayPal die in den Klingelbeutel werfen könnt. Denn ein paar Leute haben sich ja in der Zwischenzeit, glaube ich, dazu hinreißen lassen. Und das wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen. Simon hat die Namen rauskopiert und wir wollen euch natürlich kurz eure 5 Minutes of Fame nicht vorenthalten.
Auf keinen Fall. It's been a while. So, in die Saufkasse wurde Geld geworfen von Jens Kraus, vielleicht war es Krause?
Jens Krause aus Bremen?
Ja, aus Bremen, Krause.
Ja, Jens, altes Haus, also Jens hat, glaube ich, schon 668 Mal gespendet. Also Jens, wenn wir uns wirklich jemals sehen, ich bin nicht so gut mit Gesichtern und so, sprich mich einfach an, ich schulde dir eine Dose Bier. Hier ist es offiziell, am Osterdeich.
Vor allem der Punkt ist, mir ist natürlich Jens Krause auch, ich habe es nur falsch abgetippt, mir ist Jens Krause natürlich auch bekannt. Wir haben uns schon vorher über seinen bodenständigen Namen gefreut hier in den Spenden, von daher.
Ich wollte es gerade wieder sagen, Jens Krause kann alles sein. Zwischen Mallorca-Ballermann-Sänger, aber auch Darmspezialist-Arzt.
Ja, Darmspiegeler.
Oh, mach ich dir einen Termin bei Jens Krause. Das ist der Beste im Biss. Hast du gehört, die werden gemanagt von Jens Krause? Ja, Jens Krause buckt die. Oh, da gibt's richtig Kohle.
Ja,
so, Jens Krause kann so alles sein. Oder Jens Krause, Politiker. Mhm. So, Jens Krause, Verschwörungstheorien über sein Tod in der Badewanne, neben Barschel, Jens Krause. Das wünschen wir dir natürlich nicht jetzt.
Nein.
Noch auf ein langes, fröhliches Leben.
Genau.
Aber der Name ist geil, absolut solide.
Absolut grundsolide, muss man echt sagen. Also, Jens Krause sagt, Simon, Hanno, immer weitermachen, nie aufhören und auch beste Grüße an die Dudes von Long Distance Calling, die bei ihrem grandiosen Gig in der Lichtburg in Essen mehr als amtlich abgeliefert haben. Mit freundlichen Grüßen aus der grün-weißen Hansestadt Bremen, Herr Krause.
Ja. Grüße gehen raus, genauso an die Kollegen Long Distance Calling. Wenn sie abgeliefert haben, dann sind natürlich alle froh.
So ist das mal. Ans Anheim, der spendet zum ersten Mal, oder? Ich glaube, noch nie, der Name ist mir so unbekannt. Nee. Damit ihr zwei euch mal wieder ordentlich das Schnitzel panieren könnt.
Herrlich.
Flo hört heimlich Eskimo Callboy und was ist grün und stinkt nach Fisch?
Gut, das Letzteres ist mir nicht bekannt. Wer hört Eskimo Callboy?
Flo, keine Ahnung, wer Flo ist.
Mittlerweile als Electric Callboy unterwegs, soweit ich weiß, die Band.
Ja. Das ist richtig.
Wort Eskimo kommt nicht mehr so fetzig 2024, auch schon 2020 wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Es wurde sich irgendwann umbenannt. Die Musik ist wohl meines Wissens die gleiche geblieben.
Ja. Nächste Spende kommt von Jenny Scheller. Grüße aus Trier. Herz-Emoji GOTD. Jenny ist super cool, die macht Shows in Trier, hat auch unsere Nightmare-Show, da kenne ich schon seit 1000 Jahren. Jenny ist die Beste, danke dafür, Jenny.
Jenny, Grüße nach Trier, ja, unbekannterweise oder vielleicht auch bekannterweise, auf bald.
Mike, moin ihr zwei Schnuderbuben. Dank für die immer wieder gute Unterhaltung. Anbei die klassischen 666 Euro, um mal kurz zu prüfen, ob der Hals noch dicht ist. Sollte euch beiden oder euren Fans mal langweilig sein oder ihr gerade eine Pause machen, dann hört gern mal in meinen Podcast Obdachlos und trotzdem sexy rein. Hier geht es relativ oft auch um Musik und vor allem um Metal. Grüße aus Jena von einem alten WFAM-Fan, Mike.
Obdachlos und trotzdem sexy, natürlich. Eigenwerbung natürlich, winken wir natürlich so durch. Was aber das wirklich Schöne ist für unsere Freunde von gepflegter Punkmusik hier, das hat der Kollege sich natürlich leider nicht selber ausgedacht, diesen schmissigen Titel Obdachlos und trotzdem sexy, sondern es ist ein wahnsinnig guter Song von der vielleicht besten Band der Welt, Knochenfabrik. Also wenn ihr den Song nicht kennt, unbedingt reinhören.
Maike Lauterbach, hallo ihr Lieben. Anbei ein paar Mike für die Bierkasse, damit ihr euch mal wieder schön die Platine festlöten könnt. Nach zahlreichen.
Ablöten. Nach fest kommt ab.
Ja, erst fest und dann wieder ablöten am besten. Nach zahlreichen Erwähnungen muss ich leider mal klugscheißen. Oh oh. Das GH in Hughes und Kettner ist stumm. Naja, hab ich doch.
Ist es so, Hughes und Kettner? Ja, ich bin so Bauer. Also angefangen als Teenager, Hughes und Kettner und dann haben wir immer gesagt, Hughes und Kettner. Aber wahrscheinlich alles falsch. Hughes und Kettner.
Ich muss die Folge nochmal revisiten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es so ausgesprochen habe. Hughes und Kettner.
Simon weiß eigentlich immer alles. Also das Hugh kommt dann tatsächlich aus dem Englischen. Ich habe, wo kommt denn die Firma her?
Aus dem Saarland.
Ja, na siehst du wohl. Ist das echt so?
Ja, sagt sie nämlich noch abschließend, die Maike. Liebe Grüße aus dem Saarland, aus dem Salat, der Heimat von
Danke, Hughes Mike. Nehmen wir an, jeder wie er mag.
Julian Lob, obwohl ich ihn gerne als Julian Loop aussprechen möchte, denn es ist L-O-O-P. Moin, ihr Wenger Busdriver und Eselparkbetreiber, anbei ein paar Penunzen für Glücksbringer wie Eselfutter, Bautzen aus der Dose oder Kaffee aus düsteren Hinterzimmern der kalifornischen Klamottenläden. Ich wollte euch mal herzlich für die gute und herzerwärmende Unterhaltung und das Giergenörde danken. Durch euren Humor wurden viele schwierige Stunden so viel erträglicher und unzählige Gespräche zu Insider-Schlachten. Ich stand die letzten Tage ausnahmsweise als Dirigent vor einem Orchester und habe es mir nicht nehmen lassen, das GOTD-Rattenshirt zu tragen, damit die Marschrichtung klar ist. Viele gute Grüße und ein Schlag auf den Ordnungsgong gehen an euch zwei Schnapphähne und an Ike, Julian und die restlichen Halunken von Freund Hein. Take care und macht unbedingt weiter, euer Julian.
Ja, Julian, sowas hören wir natürlich wirklich gerne. Danke für den Support, danke fürs Merch kaufen. Ihr könnt euch natürlich auch alle anderen weiter Merch kaufen. Wo gibt's das Merch, Simon? Weißt du das aus dem Kopf?
Das gibt's bei gearofthedark.bigcartel.com. Ich
muss. Ja, siehst du, also ihr könnt auf jeden Fall auch noch fleißig immer weiter Merch kaufen. Es gibt geile Sachen, gönnt euch mal was, aber natürlich vor allen Dingen Dank für den Support, für die Spende und natürlich für, also das ist natürlich immer das Schönste, wenn wir hören, dass wir Leuten Freude bereiten können oder vielleicht auch die ein oder andere ätzende Zeit etwas kurzweiliger oder entspannter machen können. Also besten Dank dafür, besten Dank fürs Feedback. Vielen Dank.
Weiter geht's mit Rico Hahn, der Schrob am 8.3.24. Alles Gute zum Weltfrauen. Boah, Alter. Es ist
Weltfrauentag.
Weltfrauentag, Simon. Liebe Simone und Hannelore. Ja, genau so haben wir die Folge angefangen. Fällt mir
ja, die Gags am laufenden Band. Auch hier wird nicht geschlafen, was die absoluten Gassenhauer
betrifft. Ja, auf jeden Fall. Erik Semrau, moin ihr Dachlatten. Ein paar Penunzen. Ja,
herrlich.
Damit ihr euch eine zünftige Senfschorle in den Esel schieben könnt.
Läuft der Tee aus der Nase raus. Schöne Senfscholle in den Esel schieben. Schön einen auf den Dietmar spucken, Alter. Das ist das Allerschönste.
Grüße an Thorsten aus Berlin. Cheers, Semmel.
Ja. Apropos Senf, ne? Ja. Du hast ja gesagt, so dass du auf der letzten Deutschland-Dates wirklich mit Bautzner totgeschmissen wurdest. Auch ich, mich haben natürlich auf der Tour ein paar Tuben erreicht und ein paar, also danke an alle, die Senf gespendet haben. Mhm. Das muss man natürlich sagen, dass wir in ein bisschen etwas größeren Konstrukt unterwegs sind und da ist es nicht ganz so leicht, uns denn wirklich in Person anzutreffen. Also jeder, der mit uns Bier trinken wollte und so, also sorry dafür. Manchmal ist es halt einfach nicht ganz so einfach bei diesen riesigen Produktion, jetzt gerade auch vor allen Dingen auf der Tour, die hinter uns liegt. Ich habe mich trotzdem über den Senf gefreut, aber mich hat sicherlich nicht so viel Senf erreicht wie dich.
Ja, das ist gut möglich. Ich war letztens bei IKEA und habe da ein Foto von so einem IKEA-Senf gemacht und überlegt, ob ich den hochlade als so Poser-Senf. Vielleicht schmeiße ich es mal noch in unsere Instagram-Story. Sieht aus wie so ein Cartoon-Senf, weil das so generisch ist.
Ja, Wimps and Posers leave the hall, Alter.
Auf jeden Fall.
Also, es ist ja Poser-Senf, richtiger Toy-Senf.
Auf jeden Fall, ja.
Mit diesem Senf kann man sich niemals vernünftig einen in den Esel schieben. Undenkbar.
Auf jeden
Fall. Also, muss man sagen, vorab schon Gewinner des Tages.
Definitiv,
auf jeden Fall.
Ja.
Sorry, die Messe ist gelesen. Leute.
Ja. Okay, Christian Dollendorf, auch ein schöner Name.
Mama, ich will mir in Ruhe einen Esel schieben, bitte. Lass mich kurz in Ruhe. Echt. Ich konnte leider nicht Montag zur Arbeit erscheinen, ich habe mir zu heftig einen in den Esel geschoben.
Alter, ey, okay. Ah, Christian Dollendorf, moin ihr Gesichtselfmeter. Anbei ein paar Penunzen, damit ihr euch mal wieder ordentlich den Bariton bürsten und den Frontallappen umnageln könnt.
Auch nicht schlecht, ja, gut. Ja. Nehmen wir so an. Hin.
Ja, dank euch geht mir mein Kumpel Freddy mit Aluhelsen und Bodenträdern auf den Sack. Anyway, Grüße gehen raus an Andy von Trendke. Ja, geilster Typ, der es übrigens hasst, wenn ihr ihn Andy nennt. Haut rein, ihr Kartoffel.
Andy, good old Andy, Alter. Andy aus dem Ostblock. So, Andy.
Da müssen wir ich habe das Gefühl, dass wir mal nachgefragt haben, wie er ausgesprochen werden will. Und vielleicht haben wir ihn falsch verstanden. Ich dachte mal.
Ja, Andy von der Firma Trendkale aus Bonn, natürlich absolute Macht, macht auch das ganze Manta-Merchandise. Also die Shirts, die ihr im besten Fall jetzt tragt, die gehen alle durch Andy, ihm seine Hand. Hände.
Durch seine Hände.
Und hat uns auch besucht in Köln. In Köln, finde ich, haben wir ganz exorbitant gut abgeliefert und haben dann auch viele T-Shirts verkaufen können. Ja, Grüße gehen raus.
Haut rein, ihr Kartoffeln, sagt er noch. So, die nächste Spende kommt von jemandem, der den Kommentar darunter geschrieben hat. Bitte Namen nicht erwähnen.
Okay, finde ich gut. Ja. Macht also, erwähne bitte den Namen.
Übelst konspirativ hier auf jeden Fall. Ja, nennen wir ihn
Jens Krause.
B. Simpson. Bart S. Punkt.
Okay.
Ja, keine Ahnung. Alexander Kühn. Die Legalisierung ist durch und deshalb gibt's mal wieder eine.
Moment, jetzt hast du den Namen halt doch erwähnt.
Bitte? Nee, das ist der nächste jetzt.
Achso, der hat also gar keinen Kommentar, sondern der einzige Kommentar war halt einfach nur nicht meinen Namen erwähnt.
Korrekt.
Das gefällt mir sehr gut. Okay, weiter geht's mit Alexander Kühn. Also genau. Danke, unbekannterweise. Ehrenwerte Spender. Vielen Dank dafür. Mhm, für immer ein Mystery Man.
So sieht's
oder
aus.
Oder Frau.
Alexander Kühn, die Legalisierung ist durch und deshalb gibt's mal wieder eine Spende an euch beiden Ex-Kiffer, damit ihr wenigstens ordentlich saufen könnt. Ich baue mir zur Feier des Tages einen Eimer und höre die neue Hammerhead in Dauerschleife. Oi.
Absoluter Ehrenmensch. Ja. Natürlich allein Grüße gehen raus an Hammerhead und Grüße gehen raus an die neue Hammerhead-Scheibe. Unbedingt zulegen und natürlich, klar, also einen schönen Eimer bauen. Das ist natürlich das Beste. Also ein in den Esel schieben und am besten schön Eimer rauchen.
Ja, schieb dir doch einen Eimer in den Esel einfach.
Also ja, ganz genau. Simon hat früher vor der Schule schon Eimer geraucht.
Ja, auf
diverse
jeden Fall.
Sich diverse Eimer gedeckelt vor der ersten großen Pause schon.
Und in der großen Pause.
Auch ein Erdloch hat er sich manchmal weggeschmunzelt. Ne? So wenn es so Richtung Ende der Woche, so ab Mittwoch, Donnerstag, Freitag, gerade bei Simon dann auch ab und zu ein Erdloch. Erdloch rauchen kennst du, oder?
Nee.
Was? Simon. Ein Erdloch rauchen, Alter, wenn ich früher auf eine Party gegangen bin und da war nicht ein künstliches Erdloch in der Badewanne mit Sand oder Erde angelegt, dann bin ich direkt wieder gegangen. Aber gut, das ist eine ganz andere Story. Kannst du mal gleich googeln, ein schönes Erdloch rauchen.
Na, okay, google ich dann mal. Letzte.
Absoluter Pseudokiffer. Deine Kiff-Skills sind so wie der Zen von Ikea. Mann.
So,
egal.
Letzte Zuwendung kommt von Thomas Simon. Hier ein paar Euro für die schönen Dinge im Leben. Info an Werner. Bin mit den Folgen jetzt auf dem aktuellen Stand. Grüße aus Steinhagen nach Sulingen.
Okay, Werner, du kannst aufatmen. Er ist auf dem aktuellen Stand. Alles ist okay. Alles klar. Entwarnung, Leute.
Alter, Werner ist quasi der Botschafter von Gear of the Dark. Der
Thomas Simon. Richtig nicer Vorname. Total kotziger Nachname. Ja, ne? Also wie siehst du das?
Ja, definitiv. Also ich sag mal, es könnte nur schlimmer sein, wenn er Simon Thomas heißen würde.
Leute, danke für eure Spenden. Es erfüllt unsere Herzen mit viel Freude und Sonnenschein von euch zu hören. Ja, ich bin gut drauf, Alter. 4 Wochen jetzt nicht gesprochen, Simon. Es macht wirklich Spaß. Also auch schön, dass wir direkt mit den ganzen Leuten interagieren konnten. Wenn ihr mit dem Vorlesen eurer Spenden ein bisschen warten musstet, dann sorry nochmal dafür. Es war einfach dem geschuldet, dass ich fleißig auf Tour war und dass wir vorher produzieren mussten wie völlig kopflose Hühner. Aber jetzt geht alles wieder seinen gewohnten Gang. Also, ja, wenn ihr in Zukunft auch hier auftauchen wollt, weiter spenden wollt, den Podcast unterstützen wollt, macht das gerne. Folgendes könnt ihr tun unter
paypal.me/gearofthedark. Das ist paypal.me/gearofthedark.
Alle Angaben wie immer mit Gewähr.
So sieht's so aus.
Simon, ja, also schön, am Apparat, wir beide endlich wieder. Wie ist es dir denn ergangen? Also, wir haben gar nicht gesprochen so richtig über deine US-Tour, oder?
Nee, nicht so richtig, ja.
Magst du mal ein bisschen was erzählen? Wie war es denn? Also, wir haben uns ja mal ein bisschen hin und her getextet und so. Und es war ja vorher schon ein bisschen klar, dass es auch wieder etwas rustikaler werden könnte, eventuell. Mhm. Ich weiß, insbesondere von der abenteuerlichen Rückreise. Aber hau doch einfach mal raus.
Ja, es war abenteuerlich. Es hat sehr, sehr gut angefangen. Die ersten beiden Shows waren nämlich Seattle und Portland. Jedenfalls zur Vorgeschichte, ich hatte uns einen Van gemietet und wir haben uns gedacht, ja, wir mieten den Van erst nach der Seattle und Portland Show, um uns die Kohle zu sparen, und sind also erstmal nach Seattle mit 2 Autos gefahren. Nämlich Keiths Golf GTI, in dem ich mit saß, und
mit einem schönen GTI los auf Tour. Also du brauchst gar nicht weiterreden. Für mich schon Tour des Jahres.
Auf jeden Fall. John mit dem Rest in seinem Subaru Wagon. Und auf der Fahrt meinte Keith schon so: Ey, eigentlich könnten wir auch in unseren Autos touren und uns die Kohle für den Van sparen und einfach Kohle für Hotelzimmer ausgeben. So, und ich so, klingt ganz gut so. Und dann haben wir uns tatsächlich dazu entschlossen, den Van wieder zu canceln. War relativ kurzfristig möglich. Anyway, wir kommen an in Seattle, an meinem Geburtstag übrigens. Und
herzlichen Glückwunsch nochmal. Ich hatte übrigens auch Geburtstag. Ja, danke für die Nicht-Geburtstagswünsche von dir auch.
Ja, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Oder
so. Ja, für dich auch, Simon. Alles Gute. Ich schenke dir einen richtig geilen Podcast und ich glaube, du schenkst mir einfach dasselbe. Auf die nächsten 10 Jahre.
So machen wir das. Auf die nächsten 89 Folgen. Ja, jedenfalls an meinem Geburtstag, wir laufen ins El Corazon und haben erst am Vorabend festgestellt, dass unser eigentliches Bandmitglied Paul Seidel, Schlagzeuger, der auch gerade zu Gast bei mir ist, eine Etage tiefer, am gleichen Abend im gleichen Venue, nur in einem anderen Raum spielt. Und mit The
Sachen
Ocean.
Gibt's?
Ja, auf jeden Fall. Etwas grotesk. Ist uns vorher einfach nicht bewusst gewesen. Anyway. Ansonsten, viel gibt's eigentlich nicht zu sagen zu der Show. Coole Show. Natürlich haben wir exakt gleichzeitig mit The Ocean gespielt, sodass auch keiner die andere Band sehen konnte, ist ja klar. Nachts nach Hause gefahren. Ich war 4.30 Uhr am Morgen im Bett. Natürlich dankbar. Ist immer geil aus Seattle. Anyway, Portland, zweite Show. Das war richtig geil, muss ich echt sagen. Als so relativ neue Portland-Band hatten wir bisher nicht so richtig geile Portland-Shows, muss ich einfach mal so sagen. Ja, die erste Portland-Show ums Album-Release rum, da kannte uns hier noch keiner so richtig. Und es war so okay, dann haben wir mal mit Defeated Sanity gespielt. Komischer Abend gewesen. Also nett mit denen, aber grundsätzlich ein komischer Abend. Und das war jetzt das erste Mal, dass man so ein Hometown-Show-Feeling hatte. Es war echt krass, Alter.
Wohlverdient.
Irre. Es war wirklich wie Tag und Nacht im Vergleich zu den anderen Shows.
Viele Freunde da gewesen?
Ja, sicher, klar.
Taylor?
Taylor war da, genau. Ja, eigentlich waren wirklich viele, viele Freunde da. War auch ein cooles Venue, wo ich noch nicht war bisher. Also abgesehen davon, dass es mal wieder kein Green Room, Backstage-Raum für die Deutschen, ist so ein, nennen wir mal ein amerikanisches Symptom, keine Backstage-Räume. Gab es da auch nicht, aber sonst richtig geiles Venue.
Disclaimer, war bei uns auch nicht immer viel besser. Ja. Aber da komme ich später zu.
Ja, gut. Ja, das ist natürlich, das ist immer ziemlich ätzend, ey. Ja, anyway, ich stand so, als irgendeine von den anderen Bands gespielt hat, stand ich so rum. Auf einmal quatscht mich jemand von der Seite an, aus Deutschland, der gerade hier nach Portland gezogen ist mit seiner Partnerin. David heißt der. Der, wenn ich es richtig verstehe, ich habe schon wieder so halb vergessen, ich glaube hier so, irgendwie so einen wissenschaftlichen Job an der Uni angenommen hat. So. Also scheint ein pfiffiger Typ zu sein.
Dem, Atombomben bauen.
Zum Beispiel, ja. Mit dem gehe ich demnächst mal einen Atombombenkaffee trinken. Sympathischer Typ auf jeden Fall.
Da siehst du wohl. Simon betreibt, wenn es um neue Freunde geht, ganz offensichtlich die Politik der offenen Tür.
Das ist manchmal so.
Ja, wird sich ja noch rausstellen. David, we're gonna put him on a test. Wir müssen erstmal sehen,
ja.
Erstmal, wie das denn so läuft.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also die Stichpunktliste muss natürlich durchgearbeitet werden, ja.
Absolut.
Ja, anyway. Aber egal, dann hatten wir einen Off-Day und ich merkte schon, dass ich gesundheitlich nicht so richtig am Start bin. So. Ja, also meine Symptome haben schon angefangen. Ich hatte so ein komisches Druckgefühl zum oberen Magen gehabt. Anyway, was soll man machen? Auf Tour gehen halt, was man so tut, wenn es einem nicht so gut geht. Und Alter, was war danach? Wir haben in San Francisco gespielt, war nett, komische Dive-Bar, aber gute Show gewesen. Natürlich auch kein Backstage-Bereich.
Schwieriger Ort für Konzerte, San Francisco. Mhm. Eigentlich ist Oakland immer die bessere Bank.
Ja, ich habe auch eine bessere Show in Oakland gespielt als in San Francisco, muss ich echt sagen. Aber es war trotzdem...
Weil San Francisco ist wieder so eine mega Riesenmetropole und alles ist möglich. Das ist ähnlich schwierig, wie eine gute Show in L.A. zu kriegen. Mal hast du Glück, mal hast du Pech, mal hat man Gandhi. Aber meistens ist es schwierig so. Umso cooler, größer, fetter, riesiger die Städte sind, umso schwieriger ist es eigentlich, da was richtig Geiles auf die Beine zu stellen. Während wir in Oakland immer geil abgeliefert haben.
Das Ding ist halt, ich hatte vorher so ein bisschen Sorge. Ich hörte nur, es ist so eine Dive-Bar irgendwie in San Francisco und ich war schon darauf vorbereitet, in so einem, so im Tenderloin zu landen oder so, ja, was halt so auch richtig haarig ist, so schön mit Drogis und tralala. Ist ja da, gibt's ja so ein paar, ich sag mal, nicht so geile Ecken in San Francisco. War aber eine wunderschöne Nachbarschaft, in der diese nicht jetzt so wunderschöne Dive-Bar war, so und ja, egal, Show war okay, kann man eigentlich nicht so, ja, kann man nicht meckern, war in Ordnung. Ja, und dann Los Angeles, hast du ja gerade schon angesprochen. Los Angeles war die Fahrt von San Francisco nach Los Angeles. Wir dachten uns, wir sind richtig pfiffig und fahren schon früh los und fahren Highway 1 schon idyllisch. Und ich muss sagen, das ist wahrscheinlich die ätzendste Autofahrt meines Lebens war. Ich bin ja auch nur als Beifahrer mitgefahren. Aber
und wir haben ja schon so gerantet, wir waren ja jetzt gerade beide erst zusammen in Los Angeles. Mhm. Und da wurde ja schon viel Zeit für die Analyse des LA-Verkehrs aufgewendet.
Ey, keine Ahnung, die Hinfahrt war einfach so ätzend. Natürlich sind wir auch noch in den LA-Traffic reingefahren, so ist ja klar. Ja, aber was natürlich der ganze, aber das war so, die ganze Fahrt war so stundenlang hinter Leuten, die zu langsam in der Überholspur fahren. Wir haben 10 Stunden gebraucht für die Fahrt, Alter. Was eigentlich für eine 5 Stunden oder 6 Stunden Fahrt irgendwie 10 Stunden gebraucht, weil einfach nichts ging. Und ich sag jetzt mal so, Keith ist so ein bisschen jetzt auch nicht ein entspannter Autofahrer. Ja, nur mal so zur Information, bei seinem letzten Auto hat das irgendwie geschafft, dass sich das Getriebe quasi, das ist so Werner-mäßig hinten aus dem Auspuff rausgekommen bei seinem alten Auto. Ne? Und ich muss sagen, bei der Fahrt zwischen San Francisco und Los Angeles ging es mir so ein bisschen ähnlich. Ich dachte mir so, naja, mal sehen, ob das Getriebe die Tour aushält. Denn wir sind ja auch weiter im GTI unterwegs gewesen.
Klar.
Aber Alter, ich kam in L.A. an und hab mich gefühlt wie ein Eimer Scheiße, Alter. Ich war so richtig, ich hatte null Lebensenergie. Ja, ich war so richtig einfach, ich bin so auf 10% gelaufen irgendwie. Show war eigentlich geil, war im Hinterraum eines Plattenladens. Wunderschöner Plattenladen. Technik war jetzt, sagen wir mal, so ein bisschen, da stand halt so ein Onstage-Mixer mit so Drehknöpfen. Ne? Also da gab's kein Front of House oder so.
Wenn ich Hinterraum höre, Plattenladen, L.A., denke ich natürlich immer sofort an diese schönen Hinterraum-Szenen von dem Waffenladen oder dem Military Shop von Pulp Fiction.
Ja.
Was da so im Hinterraum passiert, ja, ja. So stelle ich mir jetzt auch die Show von Nightmare in L.A. vor.
Es klingt irgendwie alles ranziger, als es war. Es war vor allem auch ein ziemlich, okay. Es war ein ziemlich großer Raum auch. Also ich glaube, wenn die Technik noch ein bisschen aufmöbeln, ist das eine richtig geile Konzertlocation tatsächlich so. Aber
Und manchmal kommt man in den Laden rein und denkt, Alter, hier gibt's ja überhaupt keine Technik. Wie soll das denn gehen? Und hast du nicht gesehen?
Genau.
Und wir hatten auch so eine Show in Mexiko dieses Jahr in einer Stadt, wo ich den Namen leider vergessen habe. Nicht mal für mexikanische Verhältnisse ein absolutes Dorf mit 1,5 Millionen Leuten. Aber das war auch so, da kamst du rein. Alter, und das war vielleicht mit die geilste Show des Jahres. Also, ne, so, natürlich war jetzt auch die Meshuggah-Dinger richtig killer. Also, da muss man auch Disclaimer, es gab nicht eine Show, die ich nicht genossen hätte oder so. Also wirklich, ich finde, wir haben auch wirklich richtig, richtig gut gespielt. Also ich bin sehr stolz auf uns. Aber genau, das Ding in Mexiko war auch, und dann war das nachher so ein absoluter Hexenkessel, kleiner Laden, ausverkauft, wo dann nachher so ein Typ, Alter, ich glaube, vielleicht habe ich die Geschichte schon erzählt, du kennst ja so Rollstuhlfahrer.
Ah ja, hast du ja. Ich erinnere mich.
Ja, an. Alter, mit so einem Elektrorollstuhl, der dann einfach von den Leuten so gecrowdsurft ist, und das Ding sah aus, als würde es eine Tonne wiegen, haben die trotzdem irgendwie hingekriegt, war total geil, zurück nach L.A., Simon.
Ja, was soll ich dazu sagen? Show war wirklich überraschend gut. Ich dafür, dass es, wie gesagt, in so einem Hinterzimmer stattfand, würde ich jederzeit wieder spielen, den Laden so. Ich sag mal, ich habe mich natürlich, wie gesagt, nicht besonders gut gefühlt und musste mich irgendwie mit Ach und Krach durch die Show hangeln so, aber ansonsten eigentlich ein guter Abend gewesen. Und auch viele Bekannte irgendwie da gewesen, die ich schon lange kenne, ja, oder... Ja, also nice. Nächster Tag sind wir nach San Diego, ausnahmsweise kurze Fahrt. Das war ziemlich abenteuerlich, muss ich sagen. Also wir sind ja wieder mit Noll auf Tour gewesen, mit dem wir schon in Europa waren. Junge Band, und in San Diego haben wir in so einem ganz legendären Laden gespielt, wo wohl Nirvana schon gespielt haben und Hinz und Kunz, Green Day und bla bla bla. War aber im Endeffekt so ein, wie so ein autonomes Zentrum. Musst du dir das vorstellen. Und die Veranstalter waren so, ich meine, das liegt jetzt wahrscheinlich daran, dass ich fast 40 bin, aber die sahen aus, als wären sie 12. Ja, also so richtig.
Vielleicht waren sie zwölf.
Es ist, und ich sag mal, ich denke, das haben wir Noll zu verdanken. Es ist ja auch gleichzeitig ziemlich geil, dass so junge Leute auf so eine krasse Extremmucke Bock haben und dann Shows machen. Aber du hast so richtig gemerkt, so Baby's First Show irgendwie so. Ne? Also beim Soundcheck irgendwie meinte der Veranstalter hat Noll gesoundcheckt auch so, und der Sänger von Noll meinte, ob er irgendwie mal hier Phantomspeisung den Knopf drücken kann, und der Typ nur so, Phantomspeisung? Ja, also richtig, Alter, richtig cartoonhaft, also wirklich natürlich, also vom Tuten und Blasen keine Ahnung, und dann haben drei verschiedene Soundleute rotiert den ganzen Abend, die alle wie 12 aussahen und alle keine Ahnung hatten. Also hast du richtig gemerkt, das ist so ein paar Kumpels, die jetzt ihr erstes Konzert machen und die dann halt, ja, keiner hat sich drum gerissen, Sound zu machen, und jeder musste mal ran, so, ne? Trotzdem ansonsten eigentlich auch ein guter Abend gewesen, aber das war schon, da bist du dann so, also keine Ahnung, wenn du krank bist und dich scheiße fühlst und gerade 39 geworden bist und dann stehst du so da, denkst du, Alter, warum gebe ich mir das hier gerade so? Weißt du, wie ich meine? Das ist schon so ein bisschen...
Ja, ich lese das so dass es... du hast ja jetzt so mit dieser Tour, das sind ja jeweils kurze Touren gewesen, aber auch den letzten US-Run und so, oder beziehungsweise den letzten Europa-Run, hast du dir ja definitiv mal wieder so das harte Brett, die harte Schule durchaus gegeben, so, ne? Und wenn ich das jetzt wieder höre, ich war jetzt gerade einen Monat mit einem Nightliner unterwegs. Ey Simon, ich bin ganz, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das jemals wieder anders machen kann. Also alles, was länger ist als 4-5 Tage, ob ich das jemals, also ich glaube, ich schaff's einfach nicht mehr. Einfach in einem scheiß Van rumzufahren, 10 Stunden Fahrt, ja, oder so. Und dann nicht richtig essen, nicht richtig pennen und so. Ich glaube, der ganz große Grund, warum für mich diese Tour jetzt, in Anführungsstrichen so easy von der Hand ging, war halt einfach, dass wir eine sehr fähige Crew dabei hatten und vor allen Dingen dieses Ding Nightliner mit Koje, mit eigenem Bett.
Ja, ja, klar, macht einen riesen Unterschied.
Also das, ich kenn das ja. Echt, ja, klar, sicher kennst du das. Und wenn ich das jetzt so höre, Ich weiß, ich glaube, ich schaffe das nicht.
Ey, ich kann's.
Also wirklich.
Also das ist auch mein.
Also ganz ehrlich, das meine ich jetzt nicht mal aus Bock, so, aber aus. Also Festivalshows oder so, jetzt mal ein Wochenende irgendwie von Donnerstag bis Sonntag oder so, sich so mega lange strecken, ey, dann holst du dir an der Tanke mal ein Bier und so, alles funny. Aber so richtig so, sich im Zweifels wochenlang mit so einem Van, mit 5, mit 8, mit 9 Leuten oder so durch die ganzen Landen, egal ob das USA oder Europa ist, ich glaube, ich habe das einfach genauso wie du, und bevor da jetzt jemand sagt, so hier Luxuspunker oder sonst was, ich habe es halt einfach so bis zum Erbrechen viel gemacht. Ich glaube, ich muss einfach für mich irgendwann entscheiden, möchte ich das in meinem Leben noch haben? Und ich glaube, die Antwort ist nein.
Ja, Luxuspunker ist auch immer leicht gesagt von Leuten, die jeden Abend in ihrem eigenen Bett pennen. So. Ja, das ist halt,
ne,
das darf man ja auch nicht ganz vergessen. So. Aber ja, nee, durchaus, das ist auch eine Diskussion, die auf der Tour dann durchaus auch aufgekommen ist, weil es ist halt so, auch wenn die Shows selbst alle geil waren, war es alles drumherum so anstrengend und teilweise auch so, also gerade die Show, die war so unprofessionell irgendwie, dass du hast dann das Gefühl, Alter, ich fahre hier nur rum und verbrenne Benzin, so, weißt du, wie ich meine? Und mir geht's scheiße.
Ja, und verbrennst dein eigenes Benzin.
Genau.
Alter, du verbrennst dir einfach deine Lebensenergie. Also selbst wenn das schon auf der Tour oder vor der Tour anfing mit deinen Symptomen, geholfen hat die Tour nur ganz, ganz, ganz bestimmt überhaupt nicht. Also ganz im Gegenteil.
Nö, auf jeden Fall. Und wir haben danach in Mesa gespielt, Mesa, Arizona. Auf dem Weg dahin schön Platten gehabt mit Keith's GTI. War auch geil. Irgendwie gerade so nicht in der Wüste. Aber Mesa war richtig geil. Richtiges Venue, professionelle Crew. Geile Stimmung irgendwie. Das war so eine richtige Übershow irgendwie. Hat ein bisschen entschädigt, und dann sind wir nach Las Vegas gefahren. Und ich weiß nicht, du warst ja schon in Las Vegas, oder? Wie oft warst du in Las Vegas?
Diverse Male, richtig oft, aus irgendwelchen Gründen, ja. Gespielt nur einmal, und das war beim Psycho Las Vegas, und das war der absolute Wahnsinn, aber natürlich nicht zu vergleichen mit irgendeiner einfach einer normalen Show,
ja.
Deswegen erzähl.
Alter, wirklich, ich glaube, ich habe noch nie eine Stadt so gehasst, von Anfang an. Es war echt so, es ist einfach die absolute Hölle gewesen. Wir sind quasi, es gibt ja in Las Vegas einen alten Strip sozusagen, da wo dieses Golden Nugget Casino ist und so weiter, unter diesem komischen röhrenformigen LED-Dach irgendwie so. Unser Venue war quasi direkt daneben. Wir sind da angekommen, vorgefahren, da stand schon so ein verlassener SUV auf der Kreuzung einfach. Da haben echt irgendwelche Leute, die wahrscheinlich geklaut haben, die Karre einfach die Türen aufgerissen, die Karre ist abgesoffen, sind weggerannt, stand so mitten auf der Kreuzung rum einfach so, ja.
Denkst schon, GTI direkt daneben gestellt.
Auf jeden. Venue direkt vor der Tür, eine riesen Kotzlache. Dann sind wir da reingelaufen mit dem Soundmann, der sah aus wie die Reinkarnation von Christian Slater aus den 80ern. Also auch so Klamotten.
Muss nicht schlecht sein.
Nö. Venue hat nach Pisse, Müll und Kotze gerochen gleichzeitig. Technik.
Wenigstens keine Scheiße, jetzt sei bitte nicht unfair.
Ja, naja. Green Room gab es natürlich wieder keinen. An dem Tag ging es mir auch richtig beschissen. Ganz kurz.
Green Room für alle Leute, die das nicht
Backstage.
Wissen, ist halt einfach ein Backstage, ja. Genau. So.
Ja, jedenfalls. Und die Technik war halt auch richtig geil. Da stand so irgendwie, also hingen so zwei Boxen in so einem dunklen, holzvertäfelten Raum, ja. Hingen so zwei Boxen irgendwie an der Wand. Und dann gab es nochmal einen so einen Speaker mit einem Sub drunter, und da hat der Typ so Christian Slater hat sein iPhone rangehangen, so um Musik zu machen, Musik zu hören, und hat so ultra stumpfen Beatdown Hardcore gehört, und das hat halt aus dem iPhone hat schon die ganze PA gezerrt, also da ging halt so gar nichts, ja, mit der Technik.
Oh.
Und ja, Alter, wir sind noch so ein bisschen durch diesen Strip gelaufen. Ich muss gestehen, ist nix für mich, Alter. Es ist wirklich überhaupt nichts für mich. Diese Mischung aus so Drogen, Obdachlosigkeit und dann so Typen.
Obdachlos und trotzdem sexy.
Ja, genau, trotzdem sexy so. Und dann so Leute dazwischen, die so Partytourismus machen.
Das ist eigentlich das, was was dir wirklich die Energie aus den Knochen
saugt. Alter.
Das sind wirklich die Touristen so. Ich hatte ein, zwei wirklich legendäre, geile Abende in Vegas, muss ich ganz klar sagen, die auch schwer in Richtung Hangover-Movie gingen. Hm. So in die Klasse fielen. Ich hatte aber auch, als ich das erste Mal in Vegas war, da ging es mir sowieso nicht so gut zu der Zeit in meinem Leben. Da bin ich 3 Tage nicht aus dem Hotelzimmer gekommen, weil ich wirklich über absolut überkrasse Depression gekriegt habe innerhalb von Stunden und es war wirklich wie im Film, ich konnte immer nur so den Vorhang zur Seite machen vom Hotelzimmer und habe auf dieses Lichtermeer geguckt und auf diese seelenlosen Saufroboter da draußen. Ich schaff's nicht, ich kann hier nicht raus, ich pack das nicht. Also es war wirklich finster. Später ging es mir besser, irgendwie viele Jahre später, und dann habe ich auch ein paar geile Abende da gehabt, aber insgesamt ist es natürlich Sodom und Gomorra.
Ah, ja, also wirklich,
es trotzt jeglicher Beschreibung, weil man kann jetzt natürlich sagen, ja, Malle und so ist auch heftig, dass der Unterschied ist, dass in Malle sich natürlich dann so ganz viele Briten, Russen und deutsche Idioten sammeln, um sich da apokalyptisch zuzusaufen und Party zu machen und zu kloppen oder so. Der Unterschied zu Las Vegas ist, dass der Amerikaner natürlich mit allem, was er tut, die Tür immer mit den Angeln rausreißt. Das heißt, diese absolute Selbstzerstörung ist da auf einem Level professionalisiert. Diese unglaubliche Tragik, und es gibt es halt wirklich Leute, die heulend auf der Straße vor den Casinos sitzen, weil sie halt mal einfach irgendwelche Familien-Daddys wahrscheinlich gerade ihr Auto oder Haus verloren haben. Wie viele Ehen geschlossen werden, aus nicht guten Gründen, aber wie viel Ehen zerbrechen in dieser Stadt aus ähnlich schlechten Gründen. Also es ist wirklich unfassbar, was in dieser Stadt vor sich geht. Dieses Haus hat der Teufel höchstpersönlich gebaut.
Ja, es ist Endstation Zivilisation, habe ich das Gefühl, so, Alter. Ja,
wie so ein Mad Max-Film in schlimm, Alter.
Genau, es ist wirklich, ich konnte es kaum fassen und es hat nicht geholfen, dass es mir so beschissen ging. An dem Tag, muss ich auch sagen, bei der Show war bisher so mein ganzer Gesundheitsshit so auf dem absoluten Tiefstand. Ich konnte die Show nur kerzengerade stehend auf einem Fleck spielen, weil ich so stechende Schmerzen irgendwie hatte, so irgendwie im unteren Brustkorbbereich, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich mich einmal falsch bewege, kippe ich einfach um. Und
nicht, das klingt echt nicht gut.
Nee, das war nicht geil, auf keinen Fall. Also da ist mir auch so echt die Muffe gegangen. Und komischerweise, die Show war vorbei, ich nehme die Gitarre ab und mir ging es sofort besser. Ist auch geil.
Vielleicht spielt der Kopf mit.
Ja, ja, der spielt auf jeden Fall mit. Hat man auch danach, sag ich mal, nach der Heimreise auch gemerkt, dass der Kopf mitspielt. Anyway, es war wirklich, also ich glaube, das war so als letzter Tag der Tour nochmal so richtig der letzte Sargnagel irgendwie für mich so.
Für Amerikaner ist Vegas halt auch so ein total krasses Ding, ne? Also Vegas ist so, es gibt ja bei uns, ne, also für dich ist es natürlich Yesterday's News, du bist ja halt einer der ganz, du bist ja eine seltene Spezies, du bist ja ein richtiger Berliner, halt so ein richtiger Berliner, ne, durch und durch, gehörst da auch hin, du hast das Recht, für Berlin zu sprechen und die Schnauze auch mal aufzureißen, du weißt, wie der Hase läuft und das ist auch alles okay, ich bin kein Riesenfreund der Stadt, das ist bekannt, aber Simon, wenn alle so wären wie du in Berlin, dann wäre die Stadt wahrscheinlich geil. Aber worauf ich hinaus will, nach Berlin gehen natürlich auch jede Menge junge Menschen aus Deutschland, die denken irgendwie, sie könnten es schaffen. Sie wollen sich selbst und der Welt was beweisen und halt irgendwie in Berlin denken sie, dass Glück wartet in Tüten wie geschnitten Brot auf sie. Und in Amerika ist es natürlich, neben Los Angeles, ist die zweite Destination für ganz, ganz viele Leute halt auch eben immer noch Vegas, weil es natürlich ohne Ende Arbeit gibt. Man kann sagen, ich gehe mal nach Vegas und guck weiter, weil wirklich jeder Hi-O-Pi, Alter, du kannst keine Hände haben und kriegst einen Job im Casino für irgendwas. Also, ne, das ist ja einer der größten Arbeitgeber in den ganzen USA, soweit ich weiß, weil einfach in dieser unglaublichen Hedonismus-Industrie einfach jede Menge Idioten, nützliche Idioten, halt Kanonenfutter gebraucht werden. Und ich habe tatsächlich einen Kumpel, Brandon aus Chico, und der ist dann irgendwann, Chico liegt in Northern California, und der ist dann irgendwann nach Vegas gezogen, halt dich fest, um es mit seiner Deep Purple Coverband namens Knee Deep in Purple in Vegas zu schaffen. Und da hättest du halt auch einfach ein Kamerateam als Doku mit auf die Reise bringen können. Der Typ sowieso völlig durchgeknallt, Grüße gehen raus. Ich glaube nicht, dass er zuhört, der ist nämlich so ein bisschen verschollen leider. Und es könnte nicht zuletzt an Vegas liegen. Der ist richtig, richtig durchgepeitschter Typ sowieso gewesen. Und ja, der hat es dann halt versucht, der ist dann mit seinem Auto, mit seiner riesigen Hammond-Orgel aus Nordkalifornien nach Las Vegas gefahren, um es in Vegas zu schaffen, mit seiner Tribute, die Purple Band. Und das hat dann alles nicht geklappt. Und ich habe ihn da ein, zweimal besucht in seinem Apartment, wo dann halt nichts drin war, außer Müll, leere Bierdosen und diese riesige Hammond-Orgel.
Alter.
Und da haben wir auch echt richtig krasse Sachen erlebt. Also das war auf jeden Fall ein 3-Day-Bender, den wir uns da gegeben haben. Also war heftig, war geil, will ich nicht missen. Aber das Gefühl, wenn die Drogen und der Alkohol abebbt, dass du denn aus der Stadt nicht wegfahren kannst, sondern wirklich feststellst, Alter, ich stecke hier fest, Alter, da würde ich mich hochhängen. Und machen auch relativ viele.
Ja, es ist, keine Ahnung, ich glaube, wie kann man nicht nach Vegas fahren und direkt desillusioniert sein? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Es ist wirklich, keine Ahnung, ich war sofort, also von Minute eins an, war ich so abgeturnt von diesem ganzen Scheiß. Und keine Ahnung, ich glaube, dafür muss man nur ein ganz normaler Typ sein, um da einen Fuß reinzusetzen in die Stadt und eine Krise zu kriegen.
Simon, Vorschlag, wir machen nächstes Mal, wenn wir nächstes Jahr zur NAMM fahren, machen wir einen Abstecher und fahren nach Vegas und machen aus Vegas, halt dich fest, aus dem Hotelzimmer eine Sonderfolge. Ich finde, vielleicht sollten wir diesen schweren Gang gehen, um die Leute zu unterhalten, denn wie wir wissen bei Gear of the Dark, für Unterhaltung tun wir fast alles.
Ja, ich hatte mir eigentlich geschworen.
Wir denken es mal an.
Ich hatte mir eigentlich geschworen, nie wieder einen Fuß in dieses Moloch zu setzen, außer natürlich mit einem nuklearen Sprengkopf, aber gut, vielleicht auch mit einem Mikrofon, wir überlegen es uns.
Genau, die Leute haben ja sowieso basierend auf unseren Fotos aus L.A., vielleicht liegt es nicht zuletzt an meinem Outfit, viele so Fear and Loathing in Las Vegas Referenzen gezogen. Ja. Vielleicht machen wir halt einfach mal wirklich Real Talk, Alter. Und genau in dem Outfit ballern wir im Cabrio dahin und machen so einen richtig schönen 3-Tage-Wahnsinn und kombinieren das dann mit der nächsten NAMM-Folge. Gucken wir mal.
Ja gut, ich muss sagen, es klingt fast geil.
Es klingt so scheiße, dass es vielleicht wieder geil werden könnte. Und aus Las Vegas ging es dann wohin? Nach Hause. Aber genau. Nicht ganz einfach.
Nicht ganz einfach, nee. Und man muss dazu sagen, es sind auch anderen in meiner Band, ist Las Vegas irgendwie nicht so gut bekommen. Am nächsten Morgen, ich fahre mit Keith los. Wir mussten noch mal tanken irgendwie und dachten uns, ja, wir fahren einfach irgendwo noch in Vegas von der Autobahn ab und tanken schnell. Alter, wir fahren ab und gleich so in das wirklich absolute Elendsviertel rein, so direkt, wirklich. Es war unfassbar. Also es war wirklich, es sah aus wie ein Kriegsgebiet. Es war unnormal so, ja. Und Keith hatte irgendwie... Er meinte, Alter, ich muss raus aus der Stadt. So, und du hast richtig gemerkt, er war so richtig auf Draht und dann hat die Zapfsäule nicht richtig funktioniert. Und der Typ hat ohne Scheiß, habe ich noch nie erlebt, hat einfach diese Zapfsäule geboxt, Alter, ja, so richtig so. Und hat dann auch noch übelst auf der Fahrt eine geschwollene Hand. Alter, ich dachte nur so, Alter, ey, okay, cool. Ja. Anyway, wir wurden aber belohnt mit der einer der absoluten Top-Autofahrten überhaupt, nämlich zwischen Vegas und Reno. Absolute atemberaubende Natur. Ich hatte nicht auf dem Schirm, wie geil Nevada ist. Wirklich
Nevada nicht zu unterschätzen. Alter. Auch Reno, geile Stadt, Alter.
Ja, ist vielleicht Vegas nicht ganz so schlimm, so stelle ich es mir jedenfalls vor.
Ja, nee, das ist so geil, weil genau, so Reno ist so verwegen.
Okay. Ja, verstehe. Ja, wir sind nur durchgefahren. Wir hatten uns ein Airbnb in Kalifornien, im nördlichen Teil von Kalifornien, nämlich gebucht. Problem war, hat man auch in Deutschland mitbekommen, dass es da ja einen sehr, sehr intensiven Schneesturm gab. Und wir hatten ein wunderschönes Airbnb, war wirklich auch wie so in so einem Märchenwald, in so einem verschneiten Märchenwald mit Teich und bla, also war wirklich die absolute Erfüllung, dieses Airbnb. Problem
schön
war...
Schön Samsas Traum im Radio.
Absolut. Und Lacrimosa gehört und Kerzen angezündet, ja. Und jedenfalls...
Baileys getrunken.
Ja, am nächsten Morgen kleines Problem mit Keiths GTI, auf dem natürlich auch nur so Sport-Sommerreifen drauf waren. Natürlich erstmal nicht die Auffahrt hochgekommen. Das war so eine ganz lange Auffahrt zu diesem Airbnb. Musste also den Typen, den Host anrufen, der hat es dann räumen lassen und wir fahren los. Und gleich direkt nach der Stadt oder nach der Kleinstadt, in der wir waren, kam so ein Checkpoint, Alter. Und an dem Checkpoint meinten die einfach so, ja, habt ihr Schneeketten dabei? Hier ist Schneekettenpflicht. Und Keith hatte tatsächlich welche gekauft an dem Morgen noch, so vorsichtshalber. Und wir so, ja, okay. Und dann sagen die so, ja, müsst ihr hier rechts ranfahren und die Schneeketten drauf machen, weil hier kommt jetzt so ein 5000 Fuß Bergpass, der ist vereist und zugeschneit so. Und Keith so, okay. Und rollt so los. Und ich frage ihn nur so, ich versuche irgendwie zu klären, wo wir genau ranfahren. Ich frage so, ja, willst du jetzt hier hinter oder vor dem LKW ranfahren? Und der so, ich fahre gar nicht ran. Ich fahre jetzt einfach weiter.
Das sagte, hat man von einem GTI-Fahrer ja noch nie gehört.
Ja, ja, auf jeden. Es war, und ja, ich kann wieder nur dazu sagen, mir ging es ja schon nicht so gut. Und Stress, habe ich gemerkt, hat nicht geholfen. Dann mit so einem GTI auf Sportreifen einen vereisten Hang hochfahren, hat der ganzen Sache jetzt nicht unbedingt zugetragen. Irgendwie haben wir es geschafft, über zwei solche Bergpässe zu fahren. Also immerhin Credit where credit is due. Keith hat diesen GTI über zwei vereiste Bergpässe rüberbekommen. Irgendwie, Alter. Uns haben natürlich auch alle angeguckt, wie, ne, also als wären wir irre so. Da standen echt Leute am Straßenrand.
Genau, nächstes Mal mit dem GTI direkt zum Mount Everest.
Absolut, einfach hochfahren. Ja, aber egal, wir sind durchgekommen, waren dann irgendwann auf der Five, von der es an hoch nach Portland geht. Es hat geregnet wie aus Kübeln, null Sicht, und Keith ist halt so mit 180 durch den Regen geballert, so irgendwie, und durch den Verkehr geschlängelt.
Die Leute gucken, können es ja nicht fassen.
Also mir hat die Rückfahrt noch den Rest gegeben, und danach war ich so richtig im Sack, und es blieb dann auch so.
Aber es ist immer geil, wie du sagst, die Leute gucken euch an und können es nicht glauben. Von wegen, so, wenn sie sagen, ey, ihr braucht unbedingt Schneeketten, das ist unmöglich, das einfach so zu machen. Und einfach geil, so ein Rad einfach zu ignorieren. Es ist natürlich ein besonders cooles Bild. Ich kann mich erinnern, ich war mal auf einer Dschungeltour mit Übernachtung im Dschungel für zwei Nächte. In der absoluten Hochregenzeit in Malaysia.
Absolut.
Und da
furchtbar.
War halt auch so, ja, war es auch. Und da waren auch so, ey, ihr braucht hier auf jeden Fall A, einen professionellen Guide, ihr braucht hier professionelle Wanderschuhe, ihr braucht Malaria-Tabletten, ihr braucht auf jeden Fall diese Mega-Spezialcreme gegen Moskitos und anderes Ungeziefer, ihr braucht das, ihr braucht irgendwie ein Satellitentelefon, damit ihr irgendwie hier im Fall Notfall irgendwie irgendwas machen könnt und so. Und was mache ich? Rotzevoll, einfach mit einem anderen Kumpel, sternhagelvoll, nur einfach mit nichts, kurzer Hose, Turnschuh und so Muskelshirt und mit einer Plastiktüte voll handwarmen Dosenbier und einer Packung Oreos.
Alter.
Einfach rein da, das wird schon klappen. War dann auch nicht so ein entspannter Trip tatsächlich, mit durchaus Todesangst in der Nacht und so. Und natürlich völlig zerstochen, man sah hinterher aus wie so ein komplett, als wäre man so ein Säurebad geschmissen worden. Gut, manchmal muss man, wie sagt man, if you wanna be dumb, you gotta be tough. Mhm. Das war auf jeden Fall meine Dschungeltour in Malaysia. Ich dachte, ich wäre klüger, aber gut, naja. Aber ihr habt es ja zumindest geschafft ohne Schneeketten. Also manchmal haben die Idioten auch einfach recht. Und wie man sagt, Kinder und Besoffenen passiert nie was.
Es zu überleben heißt ja nicht recht zu haben.
Gewagte These, aber vielleicht hast du nicht ganz unrecht.
Den Zahn muss ich dir jetzt erstmal ziehen, ey.
Aber ey, Simon, nee, es zu überleben bedeutet im Endeffekt doch recht zu haben.
Nein.
Doch.
Da ich.
Also, du kommst nach Hause, bist natürlich erstmal mega fertig, ne? Also, es war nicht ganz ohne der Trip. Also, ich kann mich ja, wir haben uns, glaube ich, am nächsten Tag noch kurz besprochen, als du wieder da warst. Das war genau, als ich in Bremen gelandet bin im Studio, um kurz zwei Tage zu proben, bevor es denn für uns losging. Und ja, du klangst nicht wirklich gut, nicht wirklich begeistert. Und bisschen auch die Schnauze voll, jetzt im Van rumzufahren oder im GTI, nehme ich an.
Ja, ich hatte von vielen Sachen die Schnauze voll auf jeden Fall. Und wie gesagt, es ging ja auch direkt von der Tour in diverse Wartezimmer und auf diverse
Intensivstationen und so weiter.
Richtig. Was man nicht alles so tut. Also es war eigentlich, ich muss sagen, abgesehen davon, dass die Shows cool waren, war es eine richtig ätzende Zeit.
Und jetzt kommt ja natürlich der Kracher, der große, große, große Wendepunkt hier für mich. Mhm. Deine Tour hört auf, ich lande gerade in Bremen und meine Tour geht los, und für mich muss ich sagen, das war definitiv die entspannteste und coolste Tour, wenn nicht sogar vielleicht die entspannteste Tour, die ich je in meinem Leben gespielt habe, also zumindest mit Manta.
Schön.
Ja, das hätte dir gut gefallen, Simon, das hätte dir gut gefallen. Man muss natürlich sagen, es war natürlich auch eine riesige Produktion, es gab zwei Nightliner, einmal mit Halo Effect, das war der andere Support, und wir, dann Nightliner für Meshuggah und einen riesigen LKW für die ganze Produktion von Meshuggah, so, und bei uns noch einen großen Trailer und noch ein riesiger Trailer nur für Meshuggah Merchandise. Also das war so Travel Party all in, was weiß ich, vielleicht 35 Leute oder so würde ich jetzt mal schätzen, vielleicht sogar mehr. Also alle Bands zusammen und hast du nicht gesehen mit Crew. Das war natürlich krass so, ne? Und da bist du dann natürlich auch, wir haben sehr, sehr große Hallen gespielt und es ging ja schon damit los, dass wir Nightliner hatten. Und wir waren ja auf dieser Tour Opener. Das heißt, wir haben immer als erstes gespielt. Ganz am Anfang muss man fairerweise da noch zu erklären, weil viele Leute haben sich gerade bei den deutschen Dates gefragt, wieso macht ihr hier Opener und so? Leute, ihr wisst gar nicht, wie viel Politik in solchen Dingern involviert ist. Mhm. So, ne? Und das sind nicht Sachen, die ich und Erich entscheiden oder so, sondern das sind dann meistens irgendwelche Firmenmanagement und so Sachen im Hintergrund. Und bei solchen Touren ist es halt auch so, ey, take it or leave it. Wenn du das nicht machst, stehen da wirklich ungelogen 2500 andere Bands, die das sofort machen. Und wir wurden ja sogar noch dafür bezahlt, das muss man sagen. Also es war wirklich total cool. Was von der Kohle nachher übrig ist bei einem Nightliner, der für 3 Wochen 40.000 Flocken kostet, kann man sich natürlich vorstellen. Aber es war eine geile Tour und wir haben natürlich viele neue Leute bespielt, die Manta überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. So, ne? Das war schon geil und ich glaube, dass das auch total gut funktioniert hat, weil also Meshuggah und Manta, also unterschiedlich kann es echt fast nicht sein. So, ne? Also das war schon sehr geil zu sehen. Manchmal hat man gespielt und die Leute haben das Gefühl, die hören gerade oder es probieren so ein neues Gericht oder hören eine neue Sprache, die sie noch nie im Leben irgendwie gehört haben oder dieser selbige ausgesetzt waren. Und das war natürlich total geil. Und jede Show war voll. Selbst als Opener. Das Einzige kann mich erinnern, es war einmal so ein bisschen tricky, weil wir in Spanien, in Barcelona um 18.30 Uhr auf die Bühne mussten und das ist in etwa so, als wenn du in Deutschland um 14.30 Uhr eine Show spielst. So, ne? Dass selbst da waren dann halt immer noch irgendwie schon, was weiß ich, sag ich jetzt mal so 500, 600 Leute da, als wir angefangen haben, das war schon in Ordnung. Aber jetzt, wenn du zum Beispiel gerade die deutschen Dates nimmst, da haben wir gespielt, da waren schon 2000 Nasen da, so um 19 Uhr, die an einem Donnerstagabend in Köln bereitstehen und da gibt's dann, also das waren wirklich alles richtig, richtig fette Shows. In Hamburg gab es leider so ein bisschen Soundprobleme, das war nicht so richtig geil, aber das kriegt man ja selber nicht mit, sondern man selber hat ja sowieso Tunnelblick. Man weiß, wir haben In-Ear-Monitor, für uns klingt immer alles geil. Ich finde, Irinsch und ich haben besser gespielt als ganz, ganz, ganz lange nicht mehr. So, wir haben ultra gut gezockt, finde ich. Wir haben uns auch alle sehr, sehr gut verstanden. Und, die einhellige Meinung bei uns beiden war dann auch so, ey, so kann man gerne touren. Und ich bin froh, jetzt zu Hause zu sein, aber das hätte ich durchaus auch noch ein paar Wochen weitermachen können, weil das so easy war, auch vom Ablauf. Du pennst in diesem Bus ein, du wachst auf, du bist in einem anderen Land, so, oder in einer anderen Stadt. Dann gehst du in einen Catering-Bereich, wo es 3 bis 4 Mal am Tag höchstgradig gutes Essen gibt, dann isst du Frühstück oder meistens, weil ich lange schlafe, der Bus fährt immer erst um 1 Uhr morgens los und ich kann erst pennen, wenn der Bus rollt, weil das dann wie so eine Wiege ist. Ich brauche das Motorengeräusch. Und ich habe auch ausgesprochen gut geschlafen in diesem. Die Kojen waren größer als jegliche Kojen, die ich jemals gehabt habe in einem Nightliner. Es waren wirklich richtig geile Betten. Und dementsprechend, du wachst auf, ja, dann isst du Mittag und dann ist es auch schon 15 Uhr. Die Crew hat schon deinen ganzen Kram ausgeladen. Dann ist es 16 Uhr, die Crew hat deinen ganzen Kram schon auf die Bühne gebracht, dann gehst du halt wirklich original, hast was, vielleicht noch eine Stunde in der City spazieren, hast einen Tee getrunken, latscht auf die Bühne, machst Soundcheck oder so, bist dann da vielleicht mit um 18 Uhr durch, um 18 Uhr sind Doors und um 19 Uhr bist du schon wieder dran. Dann machst du dich warm, machst ein paar Liegestütze, wärmst die Stimme auf, hast du nicht gesehen. Ey, und du bist gar nicht aus diesem, du bist also quasi direkt von diesem Soundcheck fast in deine eigene Show. Und das hat das so easy gemacht. Und um 19.40 Uhr warst du jeden Abend durch. Dann bist du mal duschen gegangen, hat man was gegessen. Und um 21 Uhr hing die Hose kalt am Bett. Dann wurde gelesen, Netflix geguckt, eingepennt, im nächsten Land wieder aufgewacht. Love it.
Ich finde, ein Opener-Slot auf einer geilen Tour ist eigentlich ziemlich geil, aus genau all den Gründen, die du gerade beschrieben hast. So ging es uns auf dieser Devastation on the Nation Tour hier in den USA 2019 auch. Obwohl wir im Van gefahren sind, war es trotzdem, der ganze Ablauf des Abends war immer entspannt, weil du bist halt, genau wie du beschrieben hast, du kommst da irgendwie relativ pünktlich irgendwie an. Soundcheck und Showspielen ist fast in einem Abwasch so. Und du kannst dich davor sowie danach eigentlich beschäftigen, wie du willst, so, ja, und hast halt Zeit.
Und wir hatten auch diesmal eine hochgradig professionelle Crew. Wir hatten einen Backliner dabei, also einen Bühnentechniker, So, ne? Wir hatten einen Soundmann dabei, in Personalunion, extrem fähiger Tourmanager. Das, also, das war das Allerschönste. Grüße gehen raus an Till und Gabo und Jan. Ein Lichtmann, den wir dabei hatten, Lichttechniker, der hatte halt auch, wir hatten auch eigenes Licht dabei, ne? Wir hatten ohne Ende eigene Stroboskope und so, also wir haben und so andere Lichter und so, also, ne? Weil du musstest ja in dieser Opener-Slot, musstest du dann immer zusehen, dass du trotzdem dann zeigst, wo der Hammer hängt. So, ne? Und ich glaube, das haben wir auch einigermaßen gut hingekriegt oder sehr gut hingekriegt, wie ich finde. Und das hat es natürlich noch total, dass du Leute halt wirklich auch einfach dafür bezahlt hast, so, dass du wirklich vom Catering zum Soundcheck gehst und nach deinem Konzert deine Gitarre auf den Boden stellst und in die Dusche gehst, was isst und ins Bett gehst und weißt, da wird nichts vergessen, dein ganzer Kram ist im Trailer, du wachst auf und gehst eigentlich quasi in die Halle und dann steht dein ganzer Kram da schon und ist aufgebaut, im besten Fall. So, ne? Das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Muss man auch sagen, so, ey, wenn man jetzt so großen Größenordnungen in denen spielt, dann ist das irgendwann nach 10 Jahren vielleicht auch mal legitim, wenn man Berufsmusiker ist. Also, ne, muss man ja sagen, dass wir Manta sonst immer wirklich alles selber machen. Und das ist das erste Mal nach jetzt 10 Jahren, dass wir überhaupt in Anführungsstrichen so eine professionelle Crew hatten. Sonst ist ja auch oft immer noch so Manta der Bauchladen unterwegs. Selber fahren, selber ausladen, selber aufbauen, selber abbauen, selber einladen, wieder nach Hause fahren und so. Und ich weiß nicht, inwieweit ich da noch Bock drauf habe, ganz ehrlich. Weil so hat es das halt ermöglicht, dass man sich auch den ganzen Tag nur auf diese 40 Minuten konzentrieren konnte. Und ich finde, so rein von der Performance, die Stimme war jeden Abend geil, so, also ich hab wirklich immer gut abgeliefert, ich hatte Zeit, sich um mich zu kümmern, ich hatte jeden Tag Zeit, Sport zu machen, wir haben gut gegessen und so weiter und so fort, ich habe nicht viel gesoffen, also, ne, es war wirklich, wirklich geil und, ja, also so kann man das durchaus durchhalten, muss man ganz klar sagen. Das ist natürlich ein absoluter Gegenentwurf zu dem, was du erzählst. Ja, und ich kenne beides. Ich fand jetzt das, was wir gemacht haben, besser.
Ja, verständlich. Ich hätte mich auch nicht beklagt, wenn die Rahmenbedingungen nee. Etwas komfortabler gewesen wären.
Nächstes Mal machen wir das zusammen, auch so ähnlich.
Ja, unbedingt, gerne, ja. Ja, ich muss sagen, es gibt so ein paar Rituale, die mich eigentlich nicht stören. Ich baue eigentlich gerne mein Zeug auf. Ich mache auch gerne Soundcheck. Aber abbauen, das fände ich geil, wenn jemand nicht für mich so abbauen würde.
Ja, nachdem ich, ja, weil du bist, ich bin ja auch bei dir. Ja. Also, ne, so, wir haben dann jemanden, Gabo, so der baut das dann auch auf. Aber ich gehe da natürlich genau wie du, da kann man ja nicht aus seiner Haut. Man geht dann nochmal rüber, ich möchte das Kabel dann doch so haben, das Pedalboard doch so hinstellen. So. Es ist geil, wenn jemand weiß, wie man das alles verkabelt, aber die letzten Handgriffe macht man natürlich selber. Das gehört zum Ritual und das gehört für mich auch einfach zum Soundcheck. Das Geile ist, dass wir ein sehr gut funktionierendes In-Ear-System haben. Das heißt, es klingt jeden Abend auch exakt gleich. So, du musst dich nicht um Monitore kümmern oder. Wir hatten unser eigenes Mischpult dabei. Das heißt, wir haben in Bremen schon im Studio gesoundcheckt mit einem Digitalpult und das heißt, der Soundcheck ist dann halt auch nicht so, du musst jetzt irgendwie 8 Minuten auf eine Rack-Tom hauen oder so, sondern die Sounds sind alle voreingestellt und sind da. Es geht in erster Linie um Lautstärkenverwaltung, so, ne? Ganz am Anfang der Tour muss ich das natürlich erstmal eingrooven. Die ersten Dates waren dann jetzt soundmäßig wahrscheinlich noch nicht so geil wie die letzten, aber am Schluss jetzt war es wirklich eine Bank, eine absolute Macht, finde ich. Und das war geil. So, ist ja auch immer so, wenn man mit neuen Leuten und neuer Crew zusammenarbeitet, muss ich das erstmal finden. Aber wir waren sehr, sehr happy, wie sich das denn entwickelt hat. Und insgesamt gab es ja auch viele Off-Days, muss man sagen. Das ist natürlich auch immer geil. Und bei den Off-Days habe ich auch rigoros immer auf eigene Kosten. Alter, tschüss, direkt ins Hotel. Man muss ja auch sagen, dass man in den meisten Städten schon für deutlich unter 100 Euro die Nacht ein vernünftiges Hotel bekommt. Und das ist natürlich immer schön, das muss ich dir nicht erklären. Eigenes Bett, eigenes Klo, eigene Dusche und vor allen Dingen alleine sein. Das ist das Allergeilste.
Ja gut, alleine sein ist natürlich immer noch die, wie soll ich sagen, die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Aber ja, die eine Sache, die wir uns natürlich gegönnt haben auf der Tour, waren Hotelzimmer beziehungsweise Airbnbs ab und an. Und das ist halt so, ne, bei so einer Tour, die knapper bemessen ist finanziell, wenn du die, also hätten wir den Van noch oben drauf gemietet, wäre das finanziell wahrscheinlich nicht so gut ausgegangen, hätten wir dann noch Hotels gebucht. So, ich bin also tatsächlich auch froh, dass wir diese Entscheidung last minute getroffen haben. Aber so Hotelzimmer macht einen gigantischen Unterschied. Und ja, ich will auch nicht, keine Ahnung, vor der Pandemie, ja, auf dieser US-Tour 2019 habe ich auch noch viel im Van gepennt. Das hat mich überhaupt nicht gestört. Ich penne okay im Van, so, ja, aber ich merke auch, das ist so vielleicht auch so das große Fazit, das merke ich bei uns auch als Band so. Klar können wir Shows spielen gehen, die Shows selbst machen auch Spaß so, aber wir verdienen gar nicht weniger Geld, wenn wir hier zu Hause sind und nicht Sprit verbrennen und einfach unsere Mucke raushauen so. Und das ist so ein bisschen das Fazit für mich auch so. Ich habe nicht mehr die Ambition wie mit 20, wo ich unbedingt auf jede Tour gehen wollte. So, meine Ambition Nummer eins ist, geile Mucke zu machen. Und wenn das Thema Tour zur Sprache kommt, dann muss das in Zukunft irgendwie was mit Hand und Fuß sein, so, sonst bleibe ich auch einfach zu Hause und das juckt mich überhaupt nicht. So überhaupt nicht. Ich stress mich da gar nicht.
Ja, ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen.
Ja, ich habe diesen Drang nicht mehr. Ich muss mir nichts beweisen. Ich muss mir nicht beweisen, dass ich eine gute Liveband habe oder irgendwas. Mir macht es Spaß, aber ey, dann spiele ich halt einmal im Jahr in Portland, wenn es, weißt du, wie ich meine, whatever.
Ja, ansonsten, ja, keine Ahnung, wir haben ja wirklich jetzt einige 17 Shows gespielt oder so. Ich musste jetzt auch nicht jede City durchgehen. So ein paar Sachen waren halt echt interessant, dass es mehr und mehr wird, auch in diesem Hyper, Hyper, Ober, High-End-Profi-Bereich, dass halt einfach die Venues externe Merchandise-Firmen anheuern und man horrende Concession abgeben muss, halt einfach von den Merch-Verkäufen. Das ist halt total bitter, dass er halt einfach mal sagt, so, ja, hier die Venue macht, ihr müsst das hier abgeben und dafür kriegen die 20% und einem nicht mal mehr die Chance eingeräumt wird, von wegen können wir bitte einen Klapptisch haben. Wir wollen hier aber selber Mercher, wir haben ja eine Merchandiserin dabei gehabt, wir wollen das jetzt selber machen. Nö, es geht einfach nicht. Bei der Größenordnung ist es halt einfach so, jetzt zum Beispiel Palladium Köln. So, geht nicht, kannst du nicht machen. So, ne? Und dann kriegen die halt einfach 20% für einen jetzt auch nicht immer herausragenden Job, wie ich finde. Also ist schon richtig, richtig krass. Und bei manchen Ländern ist es halt total bitter. Ne? So gleich, fing gleich mit der ersten Show an. Budapest haben wir gespielt. Fremdverkauf 20% plus 27% Steuer. Also das heißt, von dem Merch, was du da offiziell verkaufst, sind 47% in fucking Ungarn geblieben, Alter, von der Kohle. So, ne, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Und das ist natürlich total mega ätzend gewesen, solche ganzen Nummern. Und das sollte uns auf der Tour immer mal wieder passieren. Halt auch zum Beispiel in Barcelona, Razzmatazz, so da wurde Fremdverkauf. Und in anderen vielen Städten auch noch so. Da haben dann halt auch natürlich mir Sugar und wir wegen Price Matching dann natürlich auch immer gleich so immer mindestens 5% auf alle Produkte, 5 Euro auf alle Produkte rauf getan. Und ich kann natürlich auch jeden verstehen, wenn ihr euch jetzt da draußen wundert, ja, ein Manta-Tour-Shirt 35 Euro. Wir bieten sie auch demnächst im Shop an. Danke für euren Support. Wir haben in manchen Städten wirklich, wirklich viel Merch verkauft. Also ich weiß das sehr, sehr zu schätzen. Aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt so, ey, ich habe die Kohle einfach nicht. Das kann ich total gut nachvollziehen. Und dass diese Preise setzen sich daraus zusammen, dass man manchmal mit den Preisen einfach mitgehen muss, die der Hauptact diktiert. Und dazu halt einfach, dass du diese unglaubliche Concession, also die prozentuale Abgabe, die die Venue nun einfach sich auch noch einsackt, beziehungsweise die externe Firma, die mit der Venue zusammenarbeitet, die musst du halt einfach auch einkalkulieren. So, ne? Dementsprechend, das ist auf jeden Fall zu erwähnen, dass dieses Merch-Game ein wirklich, wirklich dreckiges Geschäft ist mittlerweile. Aber das weißt du ja selber, Simon. Aber als kurze Erklärung für die Leute da draußen. Ansonsten gibt es keine Show, die irgendwie nicht geil war. Also Hamburg war ein bisschen stressig, da gab es halt so Soundprobleme. Hat trotzdem Spaß gemacht und es ist dann halt auch immer so Heimspiel. Die Leute winken das jetzt auch irgendwie durch. Ich denke, dass wir in Hamburg jetzt niemandem was beweisen müssen. So, das war jetzt ein bisschen schade, dass man dann da halt auch schon, ich glaube, es war ein Montag oder Dienstag, dann um 19 Uhr auf die Bühne muss. Das war jetzt, ja gut. Aber da muss man halt auch einfach durch. So, das gibt nicht, ne, du kannst nicht immer nur. Und das finde ich, also deswegen bin ich relativ stolz auf uns, weil ich finde, wir haben jeden Abend mit der Attitüde gespielt, als würden wir um 22 Uhr spielen oder so. Und genau darum geht's. Du musst, und das kennst du ja auch selber, du musst halt, auch wenn der Laden noch nicht voll ist, genauso abliefern, als wenn alle Leute nur wegen dir da waren. Und bei dieser Tour, die Prämisse dieser Tour war ja ganz klar, dass ein ganz, ganz, ganz großer Teil der Leute, der Fans, insbesondere Finn Meshuggah, nicht so wahnsinnig vertraut mit Manta sind. Und ich glaube, anhand der Merch-Sales auch, dass wir viele von diesen Leuten abgeholt haben. Und das meinte der Meshuggah-Manager dann letztendlich auch zu mir, meinte so, ey, dass die Wahl sehr gezielt auf uns gefallen ist, weil kein Mensch eine schlechte Meshuggah-Kopie als Support bei Meshuggah braucht, sondern die wollten halt was, was ganz, ganz, ganz anders, ein kompletter Gegenentwurf zu Meshuggah ist. Und das hat viel besser funktioniert, als ich gedacht hätte. Und diese Combo und diese Tour und diese Konzerte waren alle deutlich, deutlich geiler, als ich mir jemals hätte ausmalen können. Das muss man ganz klar sagen. Und so ein paar Highlights gab es, die auch völlig überraschend waren. Zum Beispiel Warschau war für mich vielleicht die beste Show der ganzen Tour. Total überraschend. So, weil wir in Polen eigentlich keine Mega-History haben und die Leute sind völlig am Rad gedreht. So. Dann die letzte Show im Meshuggah-Tour-Kontext in Köln im Palladium, das war natürlich geil. Ich glaube, da waren 2700, 2800 Leute. Das war ein wirkliches Fest, ein geiler Abriss. So, ne? Wiesbaden war derbe, Berlin ist immer gut. Aber ansonsten auch so Bilbao, Madrid, beide richtig Wahnsinn gewesen, beide Shows. Die letzte Spanien-Show Barcelona war so ein bisschen schwierig, war wie gesagt 18:30, das war so ein bisschen tricky, aber immer noch geil. Also es gab echt überhaupt keine Ausfälle. Was anstrengend war, das kennst du auch, natürlich Schweiz. Ich will in die Zukunft nicht mehr in die Schweiz fahren. Liebe, liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Schweiz, es tut mir leid. Aber schon allein der ganze Merchandise-Hustle, dieses Anmelden an der Grenze und dieses ganze Verzollen und Verklappen von dem ganzen Equipment und dem Merchandise, was du mitbringst. Grüße gehen raus an Tourmanager Till. Die Bullen einfach gefragt, ey, habt ihr Merch dabei? Nö. Einfach gelogen, durchgefahren mit einem verfickten Nightliner, mit einem riesigen Trailer. Wie der das angestellt hat, ist mir ein absolutes Rätsel. Ja. Aber sind wir mit durchgekommen. Und ansonsten auch so, ich denke mal, 1500er Laden. Für mich der schönste Laden auf der ganzen Tour in Lausanne. So ein altes Theater mit so großen Logen und so. Also wirklich der absolute Wahnsinn. Die dB-Vorschriften in der Schweiz, wie laut Konzerte sein dürfen, ist natürlich ein absoluter Megascherz. Es gab totales Theater da. Riesige Bühne, riesiger Laden. Wir bauen unser Zeug aus. Die Anlage ist noch nicht mal an. 1500er Venue. Erin schlägt auf die Snare. 103. 99 sind erlaubt. Die Anlage war noch nicht mal an. Also es war unbeschreiblich anstrengend für unseren Soundmann, dann da halt irgendwie einigermaßen was hinzuschieben, was einigermaßen erträglich klingt. Für eine Band wie Meshuggah ist das vielleicht ein bisschen einfacher. Die sind jetzt von der Bühne ja halt nicht laut. Die haben keine Backline. Alle Quad Cortex komplett gespielt. Auch Wahnsinns-Sound, muss man sagen. Mega Lichtshow. Also das auch nochmal ganz klare Sachen. Also Meshuggah haben auch jeden Abend ultra krass abgerissen. Das ist keine Überraschung. Aber die haben mit, ne, die kannst du halt mischen wie soll ich das sagen? Aber ja, als würdest du eigentlich Mucke vom Band kommen lässt. So. Oder wenn du halt ein Logic-Projekt oder ein Cubase oder ein Pro Tools Projekt auf eine Anlage mischt. Ne? Die sind halt nicht laut von der Bühne und Erinche ist halt eigentlich mit der lauteste Drummer, den ich je gesehen habe und das kann man halt einfach auch, das ist halt wie es ist. Und dementsprechend aber ansonsten alle Shows geil, hat auf jeden Fall richtig, richtig Spaß gemacht. Am Schluss haben wir uns dann in Köln verabschiedet vom Meshuggah Tross und sind zum Inferno Festival nach Oslo geflogen. Auch richtig geile Show. Bisschen technische Probleme gehabt mit meinem Paddleboard, war den Leuten völlig egal, auch völlig Hexenkessel, Abriss, wir haben da in der mittleren Venue geheadlined und extrem viele Komplimente für das Konzert gekriegt, war sehr roh, sehr rustikal, sehr punkig. Der einzige Abend, wo ich gefühlt aus Frust ein bisschen mehr getrunken habe als sonst, weil es ist was ziemlich Geiles passiert, das wäre auch was für dich gewesen, Simon.
Aha.
Wir sind in Oslo angekommen. Fly-In-Shows kennst du ja, ist eh das allerletzte. Es ist so vom Stresslevel der absolute Endgegner. Ja. Ne? Du stehst morgens um 4 auf, fliegst in ein anderes Land, kommst irgendwo an, hast nicht gepennt, hoffst, dass die scheiß Fluggesellschaft nicht schon wieder dein Equipment verloren hat. Ist alles angekommen, richtig gut. Wir kommen um 17 Uhr in die Venue an, zum Festival. Haben auch schon extrem fähige Leute in Norwegen, selbstverständlich. Das ist euer Raum, hier könnt ihr euer ganzes Gear, Equipment reinstellen. Bis zum Changeover 4 Stunden später. Kommen wir zum Changeover 4 Stunden später an, wollen aufbauen. Fehlt eins meiner beiden Paddleboards. Ist weg. Mein Paddleboard, wo meine Travel Amps, diese Baronis, über die ich gesprochen habe, diese AFKs, so, ne? Habe ich die ganze Tour gespielt, richtig guter Sound, da reden wir in der Gear-Folge nochmal drüber, so. Hab mir so ein richtig geiles 90er Jahre, die Leute haben gefragt, wo sind die Petersburg, aber ich habe mir jetzt so ein richtig geiles 90er Jahre Rack gebaut, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass wir einfach beide riesige Rack-Fans sind. kam geil, Smashing Pumpkins mäßig vom Look. Ja, ich komme an, ist das Rack weg, also beziehungsweise dieses Travelboard mit den ganzen Amps, mit den IR-Loadboxen und so, ist weg, weg. Und ich so erstmal so, ey, das Ding ist nicht mehr da, sag ich der Crew, ja, keine Ahnung, wissen wir jetzt auch nicht. Ich meinte so, ey, ich habe gesehen, wie du das in der Hand hattest so, ne, und das dahingestellt hast, so, ne, das ist jetzt weg. Und muss dir vorstellen, Leute, 30 Minuten bis zur Show, jetzt ist Tango, Umbau, Soundcheck, Linecheck und das Ding ist nicht da. Also natürlich totale Panik und so, dann wurden erstmal alle Securities im ganzen, in der ganzen Venue alarmiert und so. Und dann wurde das, ja, ist weg, können wir nichts machen, ist weg. Und ich meine so, Alter, wie soll ich jetzt dieses Konzert spielen? Richtig Panik, also richtig Panik, nicht gepennt. Ne? Die Leute stehen schon in der Venue, starren auf die Bühne, weißt ja immer, Linecheck vor einem vollen Haus ist auch immer schwierig für die Nerven. Ey, und dann so eine Viertelstunde vor Anpfiff kommt dann so ein Typ mit dem Pedalboard an, dann ist es überraschenderweise, obwohl Manta auf diesem Board, auf diesem Case draufsteht, schon in dem Van einer anderen Band gewesen.
Hm.
Da wurde es dann gefunden. Ob das mit Absicht war oder nicht, ich möchte jetzt niemandem irgendwas unterstellen. Es steht riesengroß Manta drauf auf dem Ding. Warum man das denn trotzdem nimmt und in seinen Van reinpackt, ist mir schleierhaft. Benefit of the doubt, Fehler passieren, egal. Das Wichtigste war, dass es dann noch angekommen ist. Wir konnten die Show spielen, es war wild und es war geil, aber das war Stress, den wirklich niemand brauchte. Und dann auch richtig geil, solche Shows sind ja Monate im Vorfeld immer abgeklärt, so Fly-In-Shows. Und nochmal, wir waren da Headliner in der mittleren Venue, jetzt nicht die ganz kleine Nummer und so. Und dann wurden wir vom Flughafen abgeholt mit dem Shuttle-Service, richtig geil, wie sich das gehört, das macht man so, ne? Und dann am nächsten Tag, beziehungsweise nach der Show, wollten wir dann unseren Abtransport wieder zum Flughafen hin, nach unserer sehr, sehr kurzen Nacht im Hotelzimmer, welches wir natürlich selber bezahlen mussten, klären. Ja, und dann hieß es so, ja, wir können unseren Fahrer nicht erreichen, der schläft schon. Wir können euch um die und die Zeit abholen. Das haben wir mit dem besprochen, bevor der ins Bett gegangen ist. Und wir so, ja, das interessiert uns wenig, ob der pennt, weckt den auf. Wir müssen ja pünktlich zum Flughafen kommen. Ja, wir können den nicht erreichen, der schläft schon. Und dann meinte ich so, ey, wenn ihr uns um die Zeit abholt, dann verpassen wir auf jeden Fall den Flug. Das wird nichts. Undenkbar. Hat das bei euch mal jemand durchgerechnet? Wir haben das seit Wochen kommuniziert. Lange Rede, kurzer Sinn. Durften wir schön am nächsten Tag mit dem Zug in den Morgenstunden nach Sonnenaufgang mit dem Zug zum Flughafen fahren. Weil das Festival einfach sagte, ja, können wir jetzt leider nichts machen. Also Leute, ihr macht euch keine Platte, wie stressig das hinter den Kulissen auch manchmal ist. So, obwohl das natürlich vertraglich geklärt ist, dass du ein Ground Transportation, ein Shuttle zwischen Hotel und Flughafen und Venue hast, so, ne? Ja, der pennt schon. So. Ja, und dann drückt die einem 20 Mark in die Hand, sagt so, ja, kauft euch Zugtickets. Das kannst du dir nicht ausmalen, Alter. Das war wirklich sehr, 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 sehr stressig. Also wirklich wahr. Ansonsten, aber wie, das war das vorletzte Konzert der ganzen Tour. Wir waren halt einfach schon so im Tourmodus, so abgebrüht, so auf Tunnelblick und Fokus. Auch das konnte uns nicht mehr schocken. Und dann sind wir zurückgeflogen nach Frankfurt, dann haben uns die Jungs von der Crew abgeholt. Dann weiter zum Easter Cross Festival nach Oberndorf, noch ein Ding gespielt und dann alle nach Hause. Und dann war die Tour im Kasten. Geile Tour. Danke an alle, die da waren, die gekommen sind, früh gekommen sind jeden Abend, weil das war auch geil. Am Anfang wurde das dann auch natürlich falsch kommuniziert, dass wir schon um 19 Uhr auf die Bühne gehen. Kommuniziert wurde, 19 Uhr ist Einlass. Das heißt, wir mussten jeden Abend dann auch noch Social Media so, Leute, kommt bitte pünktlich. Es war auch jetzt nicht optimal. Hat dann aber alles immer irgendwie geklappt. Manche haben die Band leider verpasst wegen falscher Informationen. Aber es hat mir Spaß gemacht, es war auf jeden Fall eine geile Tour und es hat viel besser funktioniert insgesamt, als ich mir es hätte ausmalen können.
Ja, Hanno, Kontraste, Kontraste, sag ich mal.
Kontraste, Kontraste, Kontraste. Was dich jetzt natürlich vielleicht noch interessiert, wie war denn das Abhängen mit Meshuggah? Ich kannte die ja überhaupt nicht. Ich kannte die Band nicht vom Sound, ich kannte die Leute nicht. Und das Abhängen mit Meshuggah war ganz interessant. Weißt du nämlich wie? Gab's gar nicht.
Überraschung.
Gab's überhaupt nicht. Es gab überhaupt keine Interaktion. Pass auf, gar nicht. Manchmal habe ich während der Tour den Sänger so auf dem Flur neben mir lang gehen sehen. Und dann hat man sich so, hey, moin, wie geht's und so. Und wahlweise hat der Typ dann gar nichts gesagt oder so abwesend einem zugenickt. Mhm. Die, so, Thomas Hake, der Schlagzeuger, Superstar himself, also so, das meine ich jetzt gar nicht disrespektierlich, aber der ist ja ein sehr, sehr angesehener Typ, auch gerade in der Musikerszene. Der hat mir, glaube ich, nicht einmal Hallo gesagt auf der ganzen Tour. So, auch wenn ich ihm ins Gesicht geguckt habe und Hallo gesagt, das kannst du dir nicht vorstellen, Simon. So, ne? Und dann habe ich das irgendwann mal so ganz am Ende der Tour, ich habe mich mit dem Tourmanager, die hatten zwei Tourmanager dabei, angefreundet, sehr, sehr nette Leute. Nick aus, der macht hier ganz viel auch in den USA, kommt aus Tampa oder wohnt bei Tampa, so macht ganz viel so Metal-Touren und so, richtig geiler Typ. Noch ein anderer Kollege aus Schweden. Habe ich das mal so angesprochen, meint so, ey, haben wir irgendwas falsch gemacht? Sind die irgendwie sauer? Und die meinten so einfach so, ey, macht euch überhaupt keine Sorgen. Die Typen, ich wusste auch nicht, wie alt die sind. Der Sänger ist, glaube ich, 59 oder so. Das ist mir nicht klar. Oder 58. So, ne? Und ich wusste auch nicht, dass es die Band schon seit Mitte der 90er Jahre gibt. Ja, ja. Ich wusste das ja alles nicht, Simon. Es sei mir verziehen. Die meinten auch einfach nur so, ey, die Typen sind einfach so in ihrem Modus. Die kommen aus Nordschweden, nehmt denen das nicht übel, die peilen gar nicht, dass das vielleicht unfreundlich wirkt oder so, die denken da nicht drüber nach. Und ich habe das auch überhaupt nicht persönlich genommen, aber ich bin halt so jemand, ich stelle mich erstmal jedem vor und hallo und wie geht's und danke und hast du nicht gesehen. Das war wirklich unfassbar, kannst du dir nicht vorstellen. Und dann, und jetzt kommt der Kracher, letzter Showtag, die Tour ist vorbei, die stehen, die ganzen Meshuggah-Gang steht draußen vor ihrem Van. Ich so, ja, wir steigen jetzt auch im Bus, wir fahren jetzt weiter, wir müssen morgen sehr früh nach Oslo fliegen und so. Danke, dass wir dabei sein durften, danke für eine coole Tour und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Da kommt der Thomas Hake und fällt mir um den Hals und zieht mich an seine Brust und sagt so, Alter, mega geile Band, danke, dass ihr dabei wart und richtig, richtig coole Leute und alle, es hagelt Umarmungen und High Fives und ey, wie geil ihr seid und richtig fett und hast du nicht gesehen. Haben dann innerhalb von einer Minute mehr geredet als auf der ganzen Tour. War sehr, sehr, sehr weird, aber total ehrlich und nett gemeint. Und dann total, denn der Meshuggah-Gitarrist, die haben ja zwei, Frederik heißt der, glaube ich, der eine. Mhm. Das ist auch so Gründungsmitglied, glaube ich. Der hat mich, und das war das Skurrilste, der hat mich dann kam irgendwann, da lag ich schon in meinem Bett im Nightliner und dann kam unser Lichtmann, kam dann ganz aufgeregt zu mir im Bus und meint so, Alter Hanno, da ist einer von Meshuggah, der läuft draußen ganz aufgeregt rum, die ganze Zeit im Bus, der sucht dich. Ich dachte schon, oh, jetzt gibt's Ärger, irgendwas verkackt oder so. Und dann komme ich wieder voll schlaftrunken aus dem Bus und dann steht der Typ da, macht so, I'm so sorry to wake you up, mit seinem sehr heftigen schwedischen Akzent und so. You have the greatest guitar sound I've ever heard. Please explain your pedalboard. Und dann musste ich mit ihm erstmal eine halbe Stunde durchnörden. So direkt, so hier, bitte gib mir deine E-Mail-Adresse, WhatsApp ausgetauscht für so Pedalboard-Fotos und so. Und der Typ, der netteste Typ aller Zeiten, und hat mir dann 10 Minuten erzählt, wie unfassbar geil mein Gitarrensound war und wie inspirierend er das findet und dass er unbedingt sich Tipps abholen will, wie er das macht, und hast du nicht gesehen. Also ich war völlig hin und weg von der Freundlichkeit, von dem man dreieinhalb Wochen vorher nichts, aber auch gar nichts auch nur erahnen konnte. So, ne? Also der hat mich dann die ganze Zeit gesucht draußen, weil er unbedingt mit mir sprechen wollte, so, und das war total mega freundlich, auch mit dem Sänger noch gesprochen, auch total freundlich, aber so ganz, 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 ganz in sich gekehrte Leute. Und dann am Schluss taute es dann für 5 Minuten total auf oder für eine halbe Stunde, und das war sehr schön und sehr versöhnlich und auch fette Props vom Management bekommen, so, ey, ihr seid eine absolute Vorzeigeband mit Touren, alles ging total easy und so. Das hört man natürlich auch immer gerne, wenn die Maschine wie gefliest, wie geschmiert läuft. Aber das war auf jeden Fall nochmal eine richtig, richtig große Überraschung. Und jetzt kommt der Knaller. Steigen wir in die Maschine von Frankfurt nach Oslo. Sitzt in der ersten Reihe, in der ersten Klasse, wieder Thomas Hake von Meshuggah auf Platz Nummer 1A. Du gehst in die Maschine und er sitzt da. Und ich laufe wieder an ihm vorbei und ich denke, hey, jetzt sind wir ja Friends, es regnet wieder richtig Umarmung. Guckt er so kurz nach oben, guckt mich an, guckt wieder nach unten. Dann war es dann schon wieder vorbei. Oh, Mann, aber fair enough, you take what you can get. Also insgesamt sehr, sehr, sehr coole Tour, muss man sagen.
Ich habe auch noch eine witzige Meshuggah-Anekdote. Wir haben mal mit denen auf dem Full Force gespielt, mag 2008 oder so gewesen sein, lang, lang ist's her. Und Paul ist ja auch ein sehr, sehr großer Meshuggah-Fan, und wir haben auch den Sänger irgendwie im Backstage-Bereich irgendwo gesehen, und Paul wollte unbedingt ein Foto mit dem machen, und dann haben wir uns da hingestellt mit dem zusammen, und irgendwer hat das Foto gemacht, und der Sänger hat einfach seine Bierflasche so gehalten, dass sie sein Gesicht verdeckt hat.
Ja, so. Und jetzt war der schon auf jeden Fall so auf dem Level, dass du ganz klar dem aus dem Gesicht gelesen hast, Alter, frag nicht mal. No fucking way. Und ich möchte ihm das nicht mal, also wirklich, wir sind ja nun auch schon, muss man sagen, alte Hasen im Game, Simon, du und ich so. Und ich möchte ihm das nicht mal negativ auslenken, sondern ich verstehe es einfach so. Ne? Die Typen, ey, die haben einfach, die sind so in sich gekehrt, die funktionieren auch und die haben jeden Abend auch fantastisch abgeliefert, muss man echt sagen. Auch der Sänger, Alter, jeden Abend killermäßig gesungen. Klar, die springen jetzt nicht auf der Bühne rum, die stehen halt auch echt nur anderthalb Stunden wirklich nur da. Ne? Die ganze Action macht halt das Licht und das funktioniert auch sehr, sehr gut bei denen. Also wirklich Props. Ich habe mich auch lange mit deren Gita-Tech unterhalten. Das wäre eigentlich auch mal ein Mega-Gast für unsere Folge. Also der Typ war mit, glaube ich, das Krasseste, was ich an Guitar-Tech auf Tour je erlebt habe. Also der Typ war so on top of shit und trotzdem so geschillt und so nett. Die ganze Meshuggah-Tour, Crew, jeder Einzelne, auch der Drum-Tech und so. Unfassbare, geschillte, oberprofessionelle, aber auch ganz, ganz, ganz nette Leute. Also eine bessere Tour hättest du dir also von der Crew nicht vorstellen können. Muss man ganz klar sagen. Also dementsprechend, das war definitiv eine Erfahrung, viel gelernt. Und war geil. Würde ich auf jeden Fall wieder so machen. Auch wenn man am Anfang gedacht hätte, hey, das passt jetzt so gar nicht. Hat es sich besser funktioniert, ich glaube auch für die Fans und für die Leute, als ich gedacht hätte. Und ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Leute erreicht, die wir sonst so einfach nie bespielen hätten können.
Ich finde ja auch, dass grundsätzlich so gemischte Lineups deutlich mehr Spaß machen als Lineups, wo alles die gleiche Soße ist. Es gibt halt nichts Langweiligeres als eine reine Death-Metal-Tour. So, da ist.
Nee, ganz, ganz klar sehe ich ganz genauso. Und wie gesagt, ansonsten gibt es ja dieses Jahr für uns auch nicht mehr viel. Ne? Wir fahren jetzt im Mai nochmal zurück, spielen eine kleine Clubshow in Lübeck, ist ausverkauft. Und dann noch eine Clubshow in Münster in der Sputnik-Halle mit den Freunden von Slope zusammen. Da gibt es noch Tickets, also bitte ranhalten. Es wird auch auf jeden Fall ein geiler Abend. Am 16. Mai. Danach fliegen wir nach London, machen da Headliner im Underworld im Zuge des Desert Fests und dann spielen wir noch eine Special Show in Helsinki, wo wir 10 Jahre Death by Burning, unser erstes Album, performen. Und ansonsten ist bisher nur ein Festival in den USA im September bestätigt, aber ansonsten nicht viel los bisher und das ist auch gut so und ist auch gewollt so, denn es soll ja entspannt und geschmeidig bleiben. Simon, was liegt denn bei euch an? Ihr schreibt Mucke gerade, ich habe Fotos gesehen.
Ja, ihr seid kreativ. Wir sind kreativ. Bisher alles irgendwie äußerst black-metallisch ausgefallen, weiß auch noch nicht warum.
Sehr gut.
Weil es geil ist. Gerade so, ich habe auch bisher nur auf der Aluklampe tatsächlich bisher nur Riffs. Wir haben gestern saßen wir bei Keith im Studio und ich habe ja beide meine Gitarren da und wir dachten uns, nachdem der erste Song auf der Bariton gemacht war, dachten wir, okay, jetzt nehmen wir uns mal unser normales Gitarrentuning vor und schreiben mal irgendwie einen Song. Ist gar nichts passiert, saß so eine Stunde oder anderthalb Stunden da und war so richtig so, so kein Bock. Und ich hatte noch irgendwie auf meinem Telefon so ein altes, so ein scheiß Telefonvideo von einem Black Metal Riff, was ich mal irgendwann geschrieben habe. Und dann wurde daraus schnell ein Song irgendwie. Und läuft alles ganz, ganz cool soweit. Wir machen es uns irgendwie nicht stressig. Auch wenn Pauls Zeit natürlich limitiert ist, der ist jetzt nur noch bis, der fliegt Freitag. Aber wir stressen uns gar nicht irgendwie und es macht Spaß, kreativ zu sein. Und ansonsten kriege ich heute, weißt du was, ich habe aufgrund dieses ganzen, nennen wir es jetzt mal, stressbedingten Kollapses meines, wie soll ich sagen, meines Wohlbefindens, habe ich tatsächlich mal jemanden angeheuert, der hier heute herkommt für mich und Platten verpackt.
Sehr gut.
Weil ich habe eine Tausenderpressung abgeholt letzte Woche, den Stress kann ich mir gerade nicht geben, wurde mir sehr von abgeraten, mir das jetzt aufzuheißen und dementsprechend heute das erste Mal jemand hier. Und ich bin dankbar dafür. Dem erkläre ich das Ganze. Ist so schwer ja auch nicht, Platten zu verpacken und dann.
Gut, man hat schon Pferde kotzen sehen, aber sehen. Kannst ja mal sehen, wie er sich anstellt.
Es wird schon.
Simon, ansonsten, es war mir ein innerliches Fest, dass wir uns wieder gesprochen haben. Es wirkte so lange. Ich habe dich vermisst. Ich habe unsere Gespräche vermisst. Hat mich gefreut, dass wir wieder gesprochen haben. Geht dann ja auch bald schon weiter. Jetzt erstmal diese Folge und alles weitere später. Gehab dich wohl, stress dich nicht zu sehr. Ich hoffe, dass du schnellstmöglich komplett wieder genesen wirst und wir hören uns die Tage wieder, bis es dann wieder heißt Gear of the Dark. Schalten Sie ein.
Schalten Sie, sonst weinen Sie. Ja, keine Ahnung.
Hauste Simon, tschüss.
Ciao.
They serve one master. That is destruction.